Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch heute wie immer mit Florian.
Und mit Ruth. Hallo.
Hallihallo. Folge 91. Wir nähern uns unaufhaltsam der großen 100.
Ja, du musst den Counter machen. Du hast letzte Folge mit 10 angefangen, jetzt musst du 9 machen.
9.
Sehr gut, brav.
Tust du das dann in Folge 100 alles so zusammenschneiden, dass es dann so klingt, als würde ich wirklich 10, 9, 8 und so weiter sagen?
Könnte ich vielleicht machen, ja.
Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ja. Keine schlechte Idee, oder?
Ja, schau mal. Wenn du das nicht vergisst bei den nächsten 8 Mal, dann kann ich das machen.
Dann kann man schauen, wie enthusiastisch ich quasi jeweils war. Heute nicht so. Ich bin schon wieder krank, verdammt.
Ja, das kommt, weil du ständig mit vielen Kindern auf engem Raum zusammen bist. Du musst einen anderen Job suchen.
Ja. Was soll ich da jetzt dazu sagen? Ja, natürlich, nein, von den Kindern, das ist furchtbar. Das ist wirklich so. Ich bin nicht jemand, der oft krank ist eigentlich. Seit ich das mache mit dem Planetarium, ich bin immer im Herbst dauernd verkühlt. Das ist furchtbar. Ich habe mir gedacht, das Immunsystem gewöhnt sich da irgendwann an, früher oder später.
Nein, die Kinder brüten ja wieder neues Zeug aus.
Ja, kleine Brutapparate.
Ja, ich bin von meinen Reisen auch nicht gesund zurückgekommen, aber ich habe immer noch Corona vermieden. Ich habe schon wieder hier irgendwie 2 Nahbegegnungen gehabt mit infizierten Menschen.
Verwendest du immer noch diese App oder was?
Nein, in dem Fall waren es wirklich meine Eltern und Evi, die haben es beide wieder gehabt und ich habe es wieder,
verstehe.
Na, wieder Menschen, vermieden. Ja. Also vielleicht bin ich doch irgendwie immun dagegen, man weiß es nicht.
Was, aber du hast es wirklich immer noch nie gehabt, oder?
Entweder habe ich es gehabt, so wenig symptomatisch, dass nicht mal irgendwie ein Test es angezeigt hat und ich nichts gespürt habe. Mhm. Oder ich habe es natürlich nicht gehabt. Was ich aber gemacht habe, und das sage ich jetzt noch kurz, bevor du dann mit deinen Themen an die Reihe kommst, ist erstens sehr viel Spaß auf meinen Reisen. Ich war unter anderem in der Schweiz und habe dort einen Vortrag gehalten. Und in der Schweiz wurde mir ein Umschlag zugesteckt. Da standen, ja, so passiert ja in der Schweiz, aber also steckt mal in der Schweiz Leuten Umschläge zu, wenn man hinkommt.
Oder Koffer, wenn man Finanzminister war mal, kriegt man Koffer von der Schwiegermutter zum Beispiel.
Nein, das habe ich nicht gehabt. Meine Schwiegermutter hat mir keine Koffer mitgegeben, aber ein netter Schweizer, nämlich ein netter Schweizer namens Patrick, hat mir einen Umschlag gegeben und da stand eine schöne Nachricht für uns drin. Die lese ich jetzt mal vor. Ich hoffe, ich kriege sie noch vorgelesen, weil das handschriftlich ist. Da steht dem, das ist quasi uns gewidmet, dem abwechslungsreichen, begeisternden, chilligen, dynamischen, einfallsreichen, fabelhaften, das kann ich jetzt gerade nicht lesen, genialen, humorvollen, inspirierenden, jung gebliebenen, kompetenten, lehrreichen, mehrdimensionalen, niveauvollen, organisierten, packenden, quirligen, raffinierten, sympathischen, teamfähigen, überirdischen, vertrauenswürdigen, wertvollen, xenophilen, und jetzt kommt ein Wort, das ich eigentlich nur als Yttrium-Kennenden lesen kann, also Yttrium-Kennenden und zauberhaften Universumsteam. Herzlichen Dank und viele Grüße, Patrick. Oh. Ich weiß nicht, was das mit dem Yttrium, haben wir mal über Yttrium geredet? Ich meine, wir kennen
was Yttrium. Was ist Yttrium? Ach so?
Also, na okay, gut, ich kenne Yttrium.
Ja, ich bin dynamisch, du bist organisiert.
Ich bin Yttrium kennend.
Was ist?
Ein chemisches Element.
Ü, oder was?
Mit Y. Es gibt einen Ort, der heißt Ytterby in Schweden. Das ist ja eigentlich ein kleines Nest, da war mal ein Bergwerk und da haben sie im, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert so viele neue chemische Elemente entdeckt, dass es jetzt deswegen tatsächlich die Elemente Yttrium, Terbium und Ytterbium gibt. Also die haben nach diesem Kaff in Schweden 3 Elemente benannt.
Und die haben die was dort entdeckt?
Dort entdeckt, oder, das ist ein Bergwerk, ja.
In dieser. Okay. Das sind einfach nur extrem seltene.
Ja, ich weiß nicht, ob es so extrem selten ist. Ich glaube, so selten ist es nicht. Ich weiß nicht, ob man viel braucht damit. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so selten, Yttrium. Weiß ich gar nicht.
Naja, wenn man es vorher nirgends anders gefunden hat.
Wer hat ja nicht gewusst, dass man es finden kann? Also das ist ja nicht so häufig wie, keine Ahnung, Silizium oder Wasserstoff, aber es ist vermutlich jetzt auch nicht so extrem selten, sonst könnte man es nicht irgendwie so als Metallstücke quasi irgendwie da rausbasteln aus dem Berg. Also ist jetzt nicht sowas, was du da wie Atom für Atom zusammensetzen kannst. Also ja, Zündkerzen macht man anscheinend mit Yttrium, also kann es jetzt nicht so selten sein.
Ah, okay. Also habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also ich bin nicht Yttrium kennend, das muss sich tatsächlich auf dich beziehen.
Also ich kann mich auch nicht erinnern. Patrick, wenn du das hörst, sag uns bitte, was du mit diesem Wort Yttrium kennend gemeint hast. Wir sind dabei sehr ratlos. Aber vielen Dank für deine nette Nachricht.
Ja, oh, das ist echt nett, ja. Freut uns immer sehr, solche Nachricht.
Genau. Und eine zweite Nachricht, die ja vielleicht nicht ganz so nett war, aber nein, die war auch nett.
Oh.
Wir fordern die Leute ja immer auf, uns auf den diversen Plattformen zu kommentieren. Und das tun die Leute auch. Und ein Kommentar, der da kürzlich kam bei Apple oder Spotify, bezog sich auf unsere Planetariumsfolge. Und da hat ein Hörer zu Recht darauf hingewiesen, dass Helen, unser Gast in der Folge, einen Fehler gemacht hat. Nämlich, als sie die Autorin der Kinderbücher genannt hat. Und sie hat nicht den korrekten Namen genannt. Es ging um diese Professors-Zwillinge-Bücher und das Professors-Zwillinge im Sternenhaus, also im Planetarium. Und die wurden von Else Uri geschrieben und da hat Helen einen falschen Namen genannt und das hat der Hörer zu Recht kritisiert. Er hat auch lange geschrieben, warum er das kritisiert. Aber ich muss zu Helens Verteidigung sagen, dass sie mir quasi fast unmittelbar nach der Aufnahme geschrieben hat, dass sie den falschen Namen gesagt hat in der Aufregung des Augenblicks und mich gefragt hat, ob ich es noch korrigieren kann. Und ich habe mir das dann angehört. Im Schnitt wäre es schwierig zu machen gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ich werde das in den Shownotes anmerken und habe es auch in den Shownotes angemerkt und habe auch gesagt, ja, die Leute werden sich schon nicht aufregen, aber hat sich doch einer aufgeregt. Wir haben ja eine sehr aufmerksame Hörerschaft. Also Helen hat das sofort bemerkt. Also
rehabilitiert.
Wir haben es in den Shownotes auch angemerkt und wir sagen es jetzt hier nochmal, dass da wirklich kein Makel an unserem Gast hängen bleibt.
Ich habe auch angefangen, das Buch zu lesen.
Ah.
Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich lese ja so langsam leider. Aber es ist genauso cool, wie ich es mir gedacht habe vom Inhaltsverzeichnis her. Es ist richtig, richtig spannend und es ist auch richtig gut geschrieben, ne? Für eine Doktorarbeit, für eine kulturwissenschaftliche Doktorarbeit ist der Schreibstil sehr, wie soll man sagen, nachvollziehbar für jemanden, der sich nicht mit Kulturwissenschaften auskennt. Und es ist richtig cool. Also legt euch das Buch zu, Leute. Es lohnt sich.
Ihr habt noch mindestens 2 Jahre Zeit, bis die Planetariums-Jubiläumsfeierlichkeiten enden. Also genug Zeit, um das Buch zu lesen.
Genau, ja. Vielleicht schaffe ich es auch bis 2025.
So, das war das, was ich noch anbringen wollte. Und jetzt bist du dran.
Jetzt kommen wir directly to outer space. Es geht gleich los. Wie immer mit den Dingen, die da draußen im Weltraum passiert sind. In den letzten, 2 Wochen oder wie viel Zeit auch immer vergangen ist. Seit der letzten Aufnahme. Manchmal mehr, manchmal weniger. Gleich ein Thema, das dich sehr interessieren wird und worüber du sicher auch vielleicht gleich noch ein paar Worte verlieren kannst. Lucy ist an ihrem ersten Ziel vorbeigeflogen, an ihrem ersten Asteroiden, Dinkinesh.
Das ist ein Zufallsasteroid quasi, der auf dem Weg liegt, weil sie eigentlich zu den Trojanern von Jupiter will.
Aber das war schon geplant, ne?
Naja.
War nicht Zufall im Sinne von, was denn das?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich weiß, wenn man so Raumsonden irgendwie halt durch den Asteroidengürtel durchschickt, dann schaut man immer, ob man es irgendwie einrichten kann, dass die Raumsonde halt in der Nähe von einem Asteroid vorbeifliegt. Was ja nicht so einfach ist, weil im Asteroidengürtel entgegen üblicher medialer Darstellungen die Asteroiden nicht dicht an dicht stehen. Also da muss man sich wirklich anstrengen, wenn man vorbeifliegen will an so einem Asteroid. Und in dem Fall hat man die Möglichkeit gehabt, an einem Asteroid vorbeizufliegen, sogar an 2 Asteroiden vorbeizufliegen. Es kommt da, glaube ich, noch ein 2. Asteroid, wo man auf dem Weg ein bisschen was schauen kann. Donald Johansson, genau, da kommt die im April 25 vorbei, die Lucy-Raumsonde. Und Dinkinesh ist eben auch einer. 2023 hat man den erst ausgewählt. Also ich habe mich nämlich erinnert, dass ich meinen ersten Artikel über Lucy geschrieben habe, habe ich gesagt, bevor die Raumsonde bei den Trojanern ist, wird sie an Donald Johansson vorbeifliegen, also dem Asteroid Donald Johansson. Und Dinkinesh hatte ich nicht auf dem Schirm. Also den hat man anscheinend man hat ihn entdeckt 1999, also der war schon bekannt, aber anscheinend hat man dann 2023, Anfang des Jahres, festgestellt, okay, das geht sich auch noch aus, den können wir auch noch mitnehmen.
Den nehmen wir noch mit. Und es war, ich glaube, die Sache wert, weil zur aller Überraschung handelt es sich bei Dinkinesh um einen Doppelasteroid. Und das hat niemand gewusst.
Ja, also das ist jetzt gar nicht mal so selten, dass Asteroiden Doppelasteroiden sind. Also da hat man
das ist schon gut, dass du das sagst, weil das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, Florian. Ist das jetzt wirklich so eine Überraschung oder sind die eh oft doppelt?
Naja, wie gesagt, genaue Statistiken kennen wir nicht, weil wir halt, wie gesagt, so viele Asteroiden noch nicht aus der Nähe gesehen haben. Und insofern ist es immer gut, wenn wir einen Asteroiden aus der Nähe sehen, selbst wenn es nur kurz ist, wie jetzt hier bei Dinkinesh, dann entdeckt man ja was Neues. Aber wie gesagt, Doppelasteroiden haben wir schon jede Menge entdeckt und man geht durchaus davon aus, dass die häufig sind, weil ja so ein Asteroid ja kein massives Felsdrum ist üblicherweise, sondern dass das eben ja so fliegende Geröllhaufen sind, mehr oder weniger. Und wenn zum Beispiel so ein Asteroid da mit einem anderen kollidiert, dann kann sich halt so ein Teil ablösen, aber weil halt die Gravitationskraft der Dinger nicht so wahnsinnig groß ist, werden die dann nicht irgendwie wieder aneinander angezogen und verschmelzen nicht wieder miteinander, sondern fliegen halt dann so nebenbei her. Oder wenn die Rotationsgeschwindigkeit sich erhöht, dann kann so ein Drum abfliegen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie ein Asteroid quasi zu einem Doppelasteroid werden kann. Ganz oft gibt es auch sogenannte Contact Binaries, also Kontakt-Doppelasteroiden. Das sind dann einfach ja zwei Brocken, die quasi einander berühren, aber jetzt nicht irgendwie sonst geologisch verbunden sind. Und da gibt's auch einige. Also wir haben schon einen ganzen Haufen von diesen Doppelasteroiden entdeckt. Ich glaube, einer der bekanntesten ist der Asteroid Ida mit dem Mond Dactyl. Das könnte sogar der erste Doppelasteroid gewesen sein. Da ist die Raumsonde Galileo vorbeigeflogen. Das war ja irgendwo in den 90ern, glaube ich. Seitdem haben wir jede Menge entdeckt. Also wer sich erinnert, wie wir über die DART-Mission gesprochen haben, die auf dem Asteroid gekracht ist, war auch ein Doppelasteroid, Didymos und Dimorphos. Es gibt auch den schönen Asteroid Eugenia. Der hat einen Mond, der Petit Prince genannt wird, weil Eugenia war eine Prinzessin oder eine Kaiserin oder irgendwie sowas. Und der Sohn von dieser Kaiserin, das war, glaube ich, der kleine Prinz, den der Saint-Exupéry gemeint hat, als er sein Buch über den kleinen Prinzen geschrieben hat, der auf einem Asteroid lebt. Und weil eben dieser Asteroid Eugenia, der schon lange bekannt, Eugenia hat man wird man den entdeckt haben, ich glaube so im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert hat man Eugenia entdeckt, das ist auch einer von den Großen. Und als man dann da einen Mond entdeckt hat, das war Ende der 90er Jahre, hat man dann gedacht, okay, dann nennen wir den doch nach dem Sohn von dieser Kaiserin und nennen den Petit Prince. Und das ist der Asteroid, quasi nicht der Asteroid, auf dem der kleine Prinz gewohnt hat, aber der Asteroid, der nach dem kleinen Prinz benannt ist. Weißt du noch, wie der Asteroid vom kleinen Prinzen genannt wurde?
Der hatte eine Nummer, ne?
Ja, der hat nämlich eine Nummer, die tatsächlich nicht dem entsprechenden Asteroidenbenennungsschema entspricht. Da hat der Antoine Saint-Exupéry ein bisschen geschlampt. B612.
B612, das B wusste ich noch, das B ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, aber...
So heißen halt Asteroiden nicht, weil die Asteroidennummern, die haben Nummern und Buchstabenkombinationen, aber die sind nach ihrem Entdeckungsjahr benannt. Das heißt, es müsste eine Jahreszahl sein und dann Nummern und Buchstaben. Aber, um das Thema abzuschließen, man hat im Oktober 93 einen Asteroid entdeckt, der den Namen Bésisdous trägt, also B612 auf Französisch.
Ah, ich habe mir gedacht, wie siehst du's?
Bésisdous.
Wie siehst du's? So wie Spanier, wie siehst du's sagen würden, ja. Okay, das heißt, es gibt den schon auch dann jetzt im Nachhinein. Ja.
Und für die ganz, ganz argen Zahlen-Nerds, der Asteroid, alle Asteroiden haben ja auch eine fortlaufende Nummer. Und die fortlaufende Nummer von Bésisdous ist die 46.610. Und wenn du die Zahl, die Dezimalzahl 46.610 in hexadezimale Schreibweise umschreibst, dann ergibt das B612.
Nein.
Doch.
Zufall.
Naja, ich glaube, das war unmöglich. Schon Absicht, dass man sich das so ausgedacht hat.
Zahlenmystik.
Ja, also wir sind aber eigentlich bei den Doppelasteroiden gewesen. Ja.
Und was noch spannender ist, weil du gerade gesagt hast, diese Kontaktasteroiden, es hat sich ja dann sogar auch noch herausgestellt, wie Lucy da weitergeflogen ist und den kleineren dann quasi so da von hinten im Vorbeiflug nochmal abgelichtet hat, dass das so ein Kontaktasteroid ist. Das heißt, es ist ein Doppelasteroid, wo einer der beiden aus nochmal einem so einem Kontaktdoppelasteroid besteht. Genau. Also ein Doppeldoppelasteroid.
Er hat quasi einen Doppelmond, ja.
Mhm. Ist schon cool. Aber das sieht man eh auch oft, diese Form. Ne? Das ist ja auch wie hieß er? Der unaussprechbare
Churyumov-Gerasimenko?
Ja, danke, der Komet, genau. Ja. Der Komet, ja. Der dann wie ein Entchen aussah. Ne?
Genau, das waren auch zwei so Hälften, die zusammenkleben.
Quietsche-Entchen, also das kommt schon öfter vor. Und die Form, was mich auch irgendwie so gewundert hat, die Form von Dinklage, das ist schon wieder so ein bisschen so ein Wurstsemmel-Ding, oder? Das hat schon wieder so einen Wulst.
Ja.
In der Mitte und zwei so Halbkugelhälften oder fast Kegelartig. Also es schaut ein bisschen aus wie eine Wurstsemmel, wo man zwei Pyramiden quasi als Brötchen verwendet hat. Das ist jetzt auch eine Form, die oft vorkommt, oder?
Ja, sowas haben wir jetzt schon öfter gesehen, aber das ist ja das Schöne an der Forschung. Wir fangen jetzt wirklich an, unser Bildarchiv von Asteroiden massiv zu erweitern. Also ich kann mich noch erinnern, wie es irgendwie so, ja, gerade mal irgendwie so 12, 15 Stück waren, wo wir wirklich Bilder hatten, auf denen man mehr sieht als einen Lichtpunkt. Aber jetzt sind wir schon deutlich drüber mit den ganzen Asteroidenmissionen, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. Und wenn Lucy ihre Mission abgeschlossen hat, ja, dann werden wir auch noch einen ganzen Haufen kriegen, weil Lucy ist ja, wie gesagt, nicht nur zu einem Asteroid unterwegs, die trifft jetzt unterwegs schon mal zwei, nach Ninkinesch eben den Asteroid Donald Johansson, und dann kommen eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trojaner-Asteroiden, die sie sich anschauen werden. Also da haben wir dann gleich 10 neue Asteroidenbilder aus nächster Nähe. Ja, und je mehr wir es wissen, desto mehr können wir verstehen. Und wir sehen ja, wir brauchen an einem beliebigen Asteroid vorbeifliegen und dann entdecken wir was Cooles, so wie diesen Doppelmond-Doppel-Asteroid.
Das ist schon super. Also schade, dass das alles so lange dauert immer. Ja. Lucy, flieg schneller.
Ja, auch da wieder, die Benennung ist ja auch cool. Hast du geschaut, Dinkinesh, wo der Name herkommt?
Nein.
Dinkinesh ist der äthiopische Name für Lucy, dieses Fossil, was sie in Äthiopien gefunden haben.
Macht Sinn, ja.
Und Donald Johansson, der zweite Asteroid, wo die vorbeifliegen, ist logischerweise nach einem Herrn Donald Johansson benannt. Und kannst du vielleicht nach all dem, was wir jetzt gesprochen haben, erraten, was der Herr Donald Johansson gemacht hat?
War es ein Anthropologe, Archäologe, wie auch immer das da heißt? Hat er Lucy ausgegraben?
Donald Johansson war ein amerikanischer Paläontologe, da ist es immer noch, der lebt
Paläontologe,
noch.
Das ja. ist das Wort, genau.
Paläoanthropologe ja. sogar. Mhm. Und ja, der hat Lucy gefunden. Also vermutlich nicht alleine, aber war halt vermutlich der Forschungsleiter oder sowas.
Also das war jetzt nicht, dass diese beiden... Nee, also
die hat man vorher schon gekannt, die Asteroiden. Ja. Die haben eine Nummer gehabt, aber halt noch keinen offiziellen Namen. Und als da klar war, hier Raumsonde Lucy wird vorbeifliegen, dann hat man gedacht, okay, dann geben wir denen jetzt Namen und dann geben wir ihnen passenden Namen.
Es kommt immer darauf an, wie man die Dinge, in welcher Reihenfolge man sie erzählt. Man kann alles immer so erzählen, dass es irgendwie so klingt, das wäre das ein irrsinniger Zufall.
Stell dir vor, das glaubt ja kein Mensch, wenn das Zufall wäre.
Nein.
Ich warte immer darauf, dass eine von diesen Sonden, die ja da irgendwie zum Jupiter, zum Saturn oder noch weiter rausfliegt, dass die dann am Asteroid Freistetter vorbeikommt.
Wie groß ist der?
Groß ist der, muss ich jetzt tatsächlich nachschauen.
Heißt er zumindest Dr. Freistetter?
Nein, er heißt nicht Dr. Freistetter, er heißt 243073 Freistetter und ist ungefähr 7 Kilometer groß.
Okay, ja, gar nicht so klein. Also nein. Der könnte, das ist schon ein Planetenkiller. Ne?
Ja, ich meine, der ist größer als Dinkinesh.
Cool.
Und Dinkinesh hat gerade über 800 Meter oder sowas.
Wer hat den offiziell nach dir benannt?
Der André Knövel. Ist ein Amateur-Astronom.
Ach, cool. Das heißt, wenn man einen Asteroiden quasi zum ersten Mal beobachtet, dann kann man den tatsächlich so benennen, wie man möchte.
Wenn du ihn entdeckt hast, ja, dann darfst du ihm einen Namen geben. Also sobald die Bahn ausreichend genau bestimmt ist, dann kriegt er eben eine offizielle fortlaufende Nummer. Das war eben bei mir die Nummer 243073, also der 243073. Asteroid, der eine Nummer bekommen hat. Und sobald die Nummer da ist, kann die Person, die den Asteroiden entdeckt hat, diesem Asteroiden einen Namen geben. Und ja, der André, ich habe ihn natürlich auch getroffen, als er mir dann den Asteroid übergeben hat. Der ist eigentlich ein Meteorologe vom Beruf her, macht aber auch sehr viel halt so Astronomie. Und wie gesagt, ich neige immer dazu, nicht Amateurastronomie zu sagen, weil wenn du unbekannte Asteroiden entdeckst, dann bist du jetzt nicht unbedingt ein Amateur. Also das ist schon was.
Das ist schon ein bisschen eine andere Liga, ja. Ja. Und, gut, aber Amateurastronom im Sinne von nicht Berufs.
Genau, Astronom, das. Ne? Ja. Und das hat er gemacht von der Volkssternwarte Drehbach, die ist in Sachsen. Von dem Teleskop aus hat er den Asteroid entdeckt. Also es war nicht der Einzige, der schon ganzen, also der André hat, glaube ich, einen ganzen Haufen Asteroiden entdeckt. Allein, wie viel sind es da? 20 Stück hat er entdeckt, sehe ich gerade.
Wow. Stand. Also es ist so ein bisschen doch schon sein Hobby.
Ja, na, mehr als ein Hobby. Also da brauchst du schon viel, damit du so viele Asteroiden entdecken kannst. Und ich sehe gerade in der Liste, die Asteroiden, die er entdeckt hat, sind noch einige, die keinen Namen haben. Also vielleicht kannst du mir aber schreiben, kannst du ein bisschen einschleimen, vielleicht gibt es dann irgendwo
noch. Ach, glaubst du nicht tatsächlich, dass ich nur einen Asteroiden nach mir benannt haben
will? Ja, ich glaube schon, du willst, oder?
Ja, ich habe hunderte Zwerggalaxien entdeckt in meiner Doktorarbeit. Ich hätte locker eine nach mir benennen können, aber macht man nicht.
Im Gegensatz zu den Galaxienbezeichnungen ist der Asteroidenname ja auch zumindest so offiziell, wie so ein Ding halt offiziell sein kann. Also, ja, sei ehrlich, du würdest dich schon freuen, wenn du einen Asteroiden nach dir benannt kriegst, oder?
Ja. Na, also. Schauen wir mal. Okay, aber jetzt weiter. Von den Asteroiden weiter hinaus ins Universum. Es ist noch was sehr, sehr Spannendes passiert.
Ja.
die wunderbare Raumsonde Euklid hat uns seine ersten Bilder geschickt. Also es hat schon vorher Bilder geschickt, die waren nicht so toll. Die ersten Bilder hatten noch ein paar Probleme. Also es ist alles okay, es ist alles irgendwie gut gelaufen. Sie hatten ein paar Softwareprobleme und ein paar andere Dinge. Haben alle mittlerweile glücklicherweise alle Probleme gelöst durch diverse Software-Updates. Ich finde das immer so lustig. Package Manager drückt man auf Update und dann plötzlich funktioniert alles wieder, oder?
Ja, ist nicht meine Erfahrung mit Updates, aber okay.
Nein, eigentlich ist es eher andersrum. Naja, auf jeden Fall ist nach einem Software-Update tatsächlich das Ganze wieder ins Lot geraten. Und die ersten Bilder sind da. Die ersten natürlich für uns schön gemachten Bilder.
Eigentlich ist es ja nicht der Job von Euklid, Bilder Nein. zu machen. Also schon auch, aber ist jetzt nicht so wie Hubble oder James Webb, dass das halt irgendwie dafür da ist, wir machen jetzt ein Bild nach dem anderen ein schönes, sondern es sollte eher darum gehen, die Daten entsprechend auszuwerten, dass man irgendwie so Gravitationslinsen und alles sowas sucht, um halt dann mehr über dunkle Energie und dunkle Materie herauszufinden.
Naja, sowohl als auch. Also das Coole an Euklid ist ja, dass das Ding eine riesige Fläche abdecken wird. Das Teleskop hat quasi eine Mission. Das ist jetzt nicht ein Teleskop, wo man Beobachtungsanträge hinschicken kann, wie bei den meisten anderen großen Teleskopen, sondern das beobachtet einfach insgesamt, in 6 Jahren, die Mission dauert 6 Jahre, insgesamt ungefähr ein Drittel des ganzen Himmels und hat eine ziemlich klare Science-Mission auch, um die Formen von Galaxien zu bestimmen, so genau wie möglich, und ihre Geschwindigkeit und so weiter, um damit natürlich dann auf die Verteilung der dunklen Materie und die Änderung des Ganzen, also die Expansion durch die dunkle Energie, zurückschließen zu können. Aber natürlich liefert Euklid auch einfach die Bilder, ne? Ja. Und das ist kein großes Teleskop. Das ist, ich glaube, 1,5 Meter Spiegeldurchmesser, also ungefähr so die Hälfte, oder nicht einmal, 1,2. Das ist die Hälfte von Hubble, von der Größe her. Also es ist echt nicht so groß, aber es ist eben im Weltraum und hat gute Instrumente. Das heißt, wir haben dann ein Drittel des Himmels mit einer Qualität, die ungefähr der Hälfte von Hubble entspricht, was immer noch sehr gut ist, aber halt ein Drittel des Himmels, also eine riesige Fläche mit Weltraumqualität. Und damit kann man natürlich alle möglichen Sachen machen, damit kann man alle mögliche Wissenschaft machen. Also es geht schon auch darum, diese Bilder, ja, sind natürlich Daten, aber ja, das quasi der Scientific Community auch zur Verfügung zu stellen, und dann kann jeder was auch immer damit machen, was er möchte.
Was ich sagen wollte war, du hast eben recht mit allem, ich wollte nur sagen, dass es quasi jetzt nicht der Job von Euklid ist, schöne Bilder zu machen, sondern und auch nicht jetzt irgendwie so detailgenau zu sein, wie es Hubble ist oder das James-Webb-Teleskop ist, sondern da geht es ja nur, unter Anführungszeichen, nur darum, dass man möglichst viele Galaxien sieht und dann halt irgendwie die Form der Galaxien irgendwie anschaut, ob die irgendwie verzerrt sind und so weiter, dass man halt da aus diesem Gravitationslinseneffekt auf die dunkle Materie schließt. Also es ist super, dass Euklid schöne Bilder produziert, aber es ist eigentlich nicht...
Wäre gar nicht notwendig gewesen. Danke, Euklid, aber es wäre doch nicht notwendig gewesen. Aber weißt du, wie riesig das Gesichtsfeld ist, also jetzt die Größe von einem Bild, von einem Bild von Euklid, ist 0,5 Quadratgrad.
Okay, ja, das ist groß.
So wie das ist Vollmond, dreimal oder? Der Mond. Dreimal der Vollmond, zack, ein Bild, ja. Und es ist auch ein super simples Instrument. Das hat ja nur 4 Filter. Also das beobachtet eben, das hat einen großen optischen Filter, also ein Breitband sichtbares Licht, einmal, und dann 3 Nahe-Infrarot-Filter. Das heißt, es ist einfach, und ein Spektroskop natürlich, ja, also man macht auch Spektren. Aber es ist super simpel. Es macht einfach nur Bilder in 4 verschiedenen Farben, und von den helleren Galaxien misst es auch die Rotverschiebung, also die Entfernung, ne? Und bitte, der erste Datenrelease, der kommen wird in 14 Monaten. Also jetzt, wo es quasi die Science Operation begonnen hat, zählen wir 14 Monate, ein bisschen mehr als einem Jahr, kommt der erste Datenrelease, 50 Quadratgrad. Das ist eine Fläche 7x7 Grad. Also kann ich so zwischen 2 Fingern in der ausgestreckten Hand, zwischen Daumen und Zeigefinger, kann ich die am Himmel halten, diese Fläche. Das ist ungefähr die Fläche, die das Hubble-Weltraumteleskop in seinen 32, 33 Jahren Lebenszeit beobachtet hat.
Okay.
Muss ich mal vorstellen, ja, in einem Jahr. Ich meine, gut, die Qualität ist ein bisschen geringer, aber trotzdem, ja. Hubble ist natürlich, macht extrem kleine Aufnahmen, weil sie halt auch so tief gehen, ja. Euklid geht nicht ganz so tief. Hubble kann tiefer, weil es mehr Sensitivität hat, höhere Auflösung, aber für das Science Goal, ja, reicht das vollkommen aus. Und das ist eigentlich ein super simples Instrument. Wahnsinn. Also schon nach einem Jahr kriegen wir das, was Hubble in seiner ganzen Lebenszeit irgendwie beobachtet hat. Und dann geht's weiter, ne? Dann kommt irgendwie 2000 Quadratgrad, 5000, 7000, ich weiß nicht was, und 15.000 Quadratgrad, eben dieser ungefähr ein Drittel des ganzen Himmels ist dann nach 6 Jahren der. Ja, ich finde, man sollte einfach öfter so in einer casual conversation das Wort Quadratgrad verwenden.
Ja,
um zu schauen, wie das Gegenüber reagiert.
Klingt ein bisschen wie eine Beschimpfung, du Quadratgrad.
Das könnte man sicher kreativ, auch beleidigend verwenden. Schickt uns eure Lieblings-Quadratgrad-Sätze.
Ja, was ist? Sie vor. Also es ist wirklich, ich habe jetzt auch die ersten Bilder natürlich angeschaut, ich meine, sie sind schon beeindruckend. Also dieses Bild vom Perseus-Galaxienhaufen, was sie da gemacht haben.
Schon bleibend, oder?
Ja, das sind irgendwie richtig so, also du siehst halt einen Haufen Galaxien und es schaut auch genau aus wie ein Haufen Galaxien und du erkennst, ja, dass es Galaxien sind, nicht einfach nämlich Lichtpunkte. Ja. Also es ist
genau, die cool. Haben auch, die haben Form und genau darum geht es ja, ne? Es geht um diese Form, es geht um die ganz leichte Veränderung der Form, die zu messen, ne? Also es geht schon darum, auch die Galaxien im Detail abzubilden, dass man eben ihre Form genau genug messen kann, dass man daraus deduzieren kann, ob die da irgendwie sich verändert hat, diese Form durch die dazwischenliegende Masse. Natürlich weiß man nicht, wie die Galaxie ursprünglich ausgeschaut hat, aber es ist halt natürlich wieder mal eine statistische Geschichte. Ich nehme an, dass die Formen von Galaxien, ihre Orientierung mehr oder weniger gleich verteilt ist. Das gibt da natürlich, das ist nicht ganz so, ja, aber es gibt viele Dinge, die da natürlich auch in die statistische Analyse schon mit hineinfließen. Viele Korrekturfaktoren und so weiter. Aber im Grunde ist es eine statistische Geschichte, wenn ich annehme, dass die Formen der Galaxien, wenn da nichts dazwischen wäre, dann sollten die alle mehr oder weniger gleich verteilt sein und ich messe, wie sind die miteinander korreliert. Gibt es da irgendwo welche, die da plötzlich alle länglich in eine Richtung schauen? Mhm. Dann weiß ich, ah, da ist irgendwas, was diese Formen eben länglich in die eine Richtung verzieht. Und das ist die dunkle Materie, die da dazwischen liegen muss.
Kurze Frage, wenn du sagst, die Formen verzieht die dunkle Materie, meinst du, dass wirklich die dunkle Materie die reale Form der Galaxien verzogen hat oder dass das
Nein,
die dunkle Materie das Licht so verzerrt hat auf dem Weg zu uns?
Genau.
Okay, weil es kann ja durchaus sein, wenn da wie größere Mengen dunkle Materie sind, dass die wirklich durch die Anziehungskraft die Form der Galaxie verändern. Aber da geht es wirklich um das, dass dunkle Materie quasi den Raum verzerrt und das Licht von der Galaxie bewegt sich durch den verzerrten Raum zu uns und deswegen schaut die Galaxie verzerrt aus.
Genau. Okay. Und zwar aber nur ganz schwach. Ne? Das ist dieser Weak Lensing. Das sind nicht diese riesigen Gravitationslinseneffekte, die man kennt, wo man wirklich dann einfach nur eine total bogenförmig verzogene Lichtfleck am Himmel dann noch mehr sieht von einer Galaxie, die ursprünglich mal rund war, sondern es sind ganz leichte Veränderungen. Und dadurch, durch dieses Weak Lensing, durch dieses schwache Gravitationslinseneffekt, kann ich eben auch die nicht so komprimierte Masse da irgendwie mehr anschauen. Ja? Also wie die Masse von den richtig großen Strukturen, Galaxienhaufen da irgendwie verteilt ist, das wissen wir eher schon, weil man eben durch den starken Gravitationslinseneffekt bei großen, richtig großen Strukturen da leichter irgendwie sagen kann, ah ja, da ist so und so viel Masse da. Ja? Aber es geht quasi die Gesamtverteilung der Masse, ja? Also auch die kleineren Strukturen, das, was dazwischen ist und so weiter. Ja? 1,5 Milliarden Galaxien. 1,5 Milliarden Galaxien wird dieses Ding vermessen.
Das sind viele Galaxien.
Das ist sehr viel. Das ist unfassbar. Also das Wahnsinn. Nein, es wird fantastisch. Apropos schöne Bilder, gibt noch ein anderes cooles Projekt, das ich gefunden habe. Das heißt, wenn ihr euch gern schöne Bilder anschaut und die vielleicht auch mit einem wissenschaftlichen Nutzen verknüpfen wollt, die schöne Bilder. Wenn ihr wollt, dann muss nicht sein, kann man sich einfach auch nur schöne Bilder anschauen. Aber wenn ihr wollt, es gibt ein neues Citizen Science Project mit Galaxien, nämlich Galaxy Cruise.
Galaxy Cruise, nicht Galaxy Quest wie beim letzten Mal.
Nein, aber das kommt sicher auch noch. Ja, also wenn ihr das googelt, Cruise oder S, nicht Galaxy Cruises eingeben, weil dann kommt man zu den Kreuzfahrtschiffen, das wollen wir nicht. Galaxy Cruise heißt das Projekt, ist jetzt gar nicht so neu, also es ist jetzt schon, geht schon in die zweite Runde mittlerweile. Und es ist gerade ein Paper veröffentlicht worden.
Aber mit Galaxy Cruises kann ich zu den Galapagos-Inseln fahren, Entschuldigung. Da war ich noch nie, das ist sicher cool.
Also gut, Leute, ich nehme alles zurück. Google Galaxy Cruises und schickt uns eure Bilder von euren schönen Urlaubsreisen, die ihr damit macht. Galaxy Cruise ist ein Projekt, ist ein japanisches Projekt. Ist ein Projekt vom National Astronomy Observatory of Japan. Geht jetzt in die zweite Runde. Die Ergebnisse der ersten Runde sind schon draußen und es geht um interagierende Galaxien. Also die schönsten Bilder von allen eigentlich. Und es geht darum, die auch irgendwie ein bisschen zu klassifizieren und so weiter. Das ist ja eins der Dinge, die Computer trotz künstlicher Intelligenz und dem ganzen Schaß noch nicht so gut können wie Menschen, weil ja die Galaxienklassifikation und wie Galaxien ausschauen auch etwas ist, was Menschen quasi sich da ausgedacht haben und darum ist das schwierig zu reproduzieren. Aber ja, es gibt jetzt die zweite Runde und ihr könnt wieder jede Menge Galaxien klassifizieren.
Ja, die haben übrigens auch ein Programm, sehe ich gerade, wo man Asteroiden entdecken kann. Und zwar mit dem seltsamen Bezeichnung COIAS, was steht für Come On Impacting Asteroids. Feuern die an, dass sie einschlagen bei uns, oder?
Come on! Ja, es ist alles ein bisschen so Gamification, ne? Es ist halt ein japanisches Projekt.
Ja, ich kann auch gerade nicht mehr sagen, also die Galaxy Cruise Seite ist auf Englisch, aber die Koya Seite, die ist auf, ja, Japanisch und mit ganz wenigen englischen Wörtern drin, also ich kann gar nicht sagen, was es da genau geht.
Vielleicht ist das umso lustiger.
Wahrscheinlich, ja.
Also ich habe es auch selber noch nicht ausprobiert, aber es scheint ein recht cool gemachtes, irgendwie spielartiges Interface zu sein und irgendwie, ja, schaut euch das einfach an.
Ich habe übrigens ein ganz anderes Thema gerade herausgefunden, warum wir Yttrium kennend sind. Etwas, was mir, nachdem ich diesen Zettel jetzt die ganze Zeit vor mir liegen hatte, während du geredet hast, ist mir aufgefallen, dass das alphabetische Adjektive sind. Abwechslungsreich, begeisternd, chillig, dynamisch, einfallsreich, fabelhaft, genial und hört dann auf mit xenophil, yttrium, kennend und zauberhaft. Und wahrscheinlich ist Patrick kein alles anderes klar. Positives Adjektiv mit Y eingefallen.
Es hätte mir auch auffallen können, aber wenn ich nicht krank wäre, werde ich das nicht.
Ja, mir ist es auch erst aufgefallen, nachdem ich da jetzt irgendwie nochmal zum 5. oder 10. Mal drauf geschaut habe. Aber hätte man das auch geklärt.
Während ich geredet habe, ist das der Grund, warum du Podcast machst mit mir, damit du irgendwie während ich rede gescheit über andere Dinge nachdenken
kannst? Nein, ich glaube, das ist so ein typisches Rätselding. Also du hast was vor dir und fragst dich was und dann denkst du an was ganz anderes und dann fällt es dir plötzlich irgendwie ein.
Plötzlich geht's klick.
Weil es im Hinterkopf irgendwie was gemacht hat.
Schöne Sammlung auf jeden Fall an alphabetischen Adjektiven. Wir haben es aber eher so mit den Zahlen als mit den Buchstaben, gell? Vielleicht liegt es da. Naja, wie auch immer. Ein Einleitungsthema hätte ich noch, was natürlich auch wieder mit Galaxien zu tun hat. Und das ist etwas, was jemand in unserer Telegram-Gruppe gepostet hat. Reißerische Neuigkeiten von der Ghost-like Galaxy, die gefunden wurde. Die Ghost-like Galaxy, die geisterhafte Galaxie.
Warum ist sie geisterhaft? Macht sie buh?
Die Dark Matter Defied, also die dunkle Materie widerlegt oder sich ihr entgegenstellt oder wie auch immer. Es fällt mir auch gerade auf, dass das eigentlich ganz schöne Alliterationen sind. Vielleicht klingt es deswegen so gut. Ghost-like Galaxy defies Dark Matter.
Damn.
Damn!
Erzähl ich, wir haben es nicht. Ist an mir vorbeigegangen und ich kann mir noch nicht genau vorstellen, was eine Ghost-like Galaxy sein soll.
Man hat eine Galaxie gefunden, wieder mal, die aus sehr viel dunkler Materie und aus sehr wenigen Sternen besteht.
Okay.
Wir kennen die schon. Es sind diese ultradiffusen Galaxien. Die UDGs, über die haben wir sogar schon mal in einer Folge geredet, nämlich in Nummer 9.
Nummer 9?
Universum Nummer 9.
War das irgendwas mit diesen komischen Teleobjektivteleskopen?
Genau.
Ha,
genau.
Schau, ich erinnere mich an Sachen.
Sehr gut. Das Dragonfly-Teleskop, was genau darauf spezialisiert ist und diese Galaxien, die eben aus sehr wenigen Sternen bestehen, drum sind sie halt auch sehr schwer zu finden am Himmel, weil ihre Sterne noch dazu, nur das sind wenige, und noch dazu sind sie diffus, also sie sind über ein sehr großes Gebiet verteilt. Das heißt, sie sind sehr, sehr schwer zu finden. Und jetzt hat man wieder mal eine gefunden, also man findet da immer wieder welche, von denen gibt's viele, das sind hauptsächlich Zwerggalaxien, also hauptsächlich sehr kleine Galaxien. Und gibt auch verschiedene Ideen, wie die entstanden sein könnten und so weiter. Aber diesmal hat man diese Ghost-like Galaxy, also Ghost-like im Sinne von, halt einfach viel dunkle Materie und wenig Sichtbares, gefunden, die extrem groß ist, nämlich sehr, sehr ausgedehnt. Und gab gleich ein bisschen eine Diskussion in der Telegram-Gruppe, so in die Richtung, schon wieder Peter van Dokkum, unser Freund, der immer das Sachen publiziert, ohne sie gescheit zu überprüfen. Naja, es ist in der Tat nicht Peter van Dokkum hinter diesem Paper. Nein, obwohl er in dem Artikel gleich als erster zitiert wird mit seiner Meinung über diesen Research, obwohl er überhaupt nicht daran beteiligt war. Ich weiß nicht, warum da haben irgendwie die Journalisten haben da ein bisschen, ich glaube, sie haben einfach zuerst ihn gefragt, bevor sie die Hauptautorin des Artikels gefragt haben. Auf jeden Fall, es sind Leute, wo ich sogar ein paar kenne davon, sind Forscher vom IAC, vom IAC, vom Instituto de Astrofísicas de Canarias, von den Kanarischen Inseln. Und die haben diese Galaxie gefunden, die ist immer schwierig zu sagen, wie groß ist eine Galaxie wirklich, wie messe ich das, die Ausdehnung. Ja? Sie haben auf jeden Fall die nicht nur mit sichtbaren Licht beobachtet, sie haben nicht nur das sichtbare Licht, das wenige sichtbare Licht dieser Galaxie beobachtet, sondern sie haben sie auch mit Radioteleskop beobachtet und haben aus diesen Radiobeobachtungen, wo man das Wasserstoffgas sehr gut beobachten kann, was in der Galaxie drinnen ist, gemessen, dass durch die Bewegung des Wasserstoffgases, die Rotation, die Masse, die da sein muss, ungefähr 25 Milliarden Sonnenmassen ist, also das ist immer noch eine eher kleine Galaxie von der Masse.
Ja, aber 25 Milliarden Sterne ist auch schon.
Eben nicht Sterne, sondern Masse, Gesamtmasse.
Wenn es jetzt quasi eine Galaxie, wenn es Sterne wären, dann wären das ein Viertel der Sterne ungefähr größenordnungsmäßig wie der Milchstraße.
Genau, also wenn das Sterne wären, genau, ja. Und die Sterne sind aber sehr viel weniger, also Sterne hat sie weniger als eine Milliarde Sonnenmassen.
Ja, das ist fast irgendwie Sternhaufen-mäßig.
So, genau. Also, es ist eine Zwerggalaxie. So eine typische, wäre eigentlich so eine von der Masse her eine typische Zwerggalaxie. Sie hat, das heißt, 25 mal mehr Masse, als wir sehen können, als sichtbare, normale Masse. Und das ist jetzt Sterne und Gas schon gemeinsam, ungefähr eine Milliarde Sonnenmassen. Und 25 Milliarden Sonnenmassen Gesamtmasse, das heißt der Faktor 25, das ist viel.
Okay.
Ist jetzt aber nicht so crazy, wie manche dieser diffusen Zwerggalaxien, die halt bis zu ein paar hundertmal mehr dunkle Materie enthalten können als normale. Ja, also das ist jetzt nicht so schlimm. Es ist ein bisschen, also von ihrer Masse her, von ihren Sternen her, ist sie wie die kleine Magellansche Wolke.
Ja, okay.
Ja, von dem, was wir sehen. Ist aber in einer sehr recht großen Entfernung, 350 Millionen Lichtjahre. Und das Ding ist, das Problem oder das, was sie so ghost-like und defies Dark Matter-mäßig macht, ja, ist ihre Ausdehnung. Sie hat einen effektiven Radius von 7 Kiloparsec.
Ja, aber ihr müsst Lichtjahre sagen, Kiloparsec bin ich nicht gewöhnt. Das ist was für Galaxienfuzzis wie dich.
Ui, stimmt. Moment, okay. Ein bisschen mehr als 20.000 Lichtjahre.
Okay, gut.
Das ist der effektive Radius ist der Radius, in dem die Hälfte des Lichts drinnen ist in der Galaxie. Also das ist einfach eine Größe, die sich sehr leicht messen lässt von dem, was ich beobachte, ja, von der Verteilung des Lichts. Und wenn ich sage, okay, die Hälfte des gesamten Lichts befindet sich innerhalb dieses Radius, das nennt man den effektiven Radius. Und das ist 20.000 Lichtjahre.
Ja, okay, da wäre unsere Sonne quasi die 26.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße weg.
Und da ist natürlich außerhalb noch mehr Material, weil es ja nur das halbe Licht, das in diesem Radius drinnen ist. Das heißt, die ist richtig, richtig, richtig ausgedehnt. Und das ist schwierig hinzukriegen. Eine große Galaxie, die aus sehr, sehr, sehr wenigen Sternen besteht, das ist einfach, also die ist viel zu diffus, viel zu fuzzy für normale Galaxienentstehungsmodelle.
Hast du schon gesagt, weil du gerade von diffus und fuzzy gesprochen hast, wie diese Galaxie genannt wurde? Weil das habe ich jetzt auch gerade gesehen in dem Artikel.
Die Nube, die Wolke, genau. Wieder mal von einem Kind benannt.
Ach, ein Kind.
Die Leute fragen anscheinend gerne ihre Kinder, was sie davon halten.
Aber da kommt sowas aus wie Wolke. Ja, da sollst du wie gescheitere Kinder fragen. Nichts gegen das Kind, warum man das benannt hat.
Mein Gott, sei nicht so gemein. Du magst Kinder wirklich nicht so gerne.
Nein, alles gut. Wolke ist eh schön.
Ja. Wolke, Nube auf Spanisch. Sehr schön, oder? Naja, auf jeden Fall ist jetzt die Frage, was ist da los? Wie kann es zu so einer Galaxie kommen?
Also es geht darum, du hast einen Haufen Sterne, die halt wie gesagt sehr diffus verteilt sind und eigentlich so diffus verteilt sind, dass die eigentlich ja gar nicht zusammenhalten sollen, wenn es wirklich nur die paar Sterne sind, die man da sieht.
Ja, und vor allem ist auch, wenn eine Galaxie quasi entsteht, dann also die entsteht nicht so.
Okay.
Das ist sehr schwierig, die mit einem Galaxienentwicklungsmodell, das dir zu erklären, wie so eine Galaxie überhaupt entstehen kann.
Okay.
Die müsste einfach viel kleiner sein. Die müsste viel die müsste kompakter sein. Es kann für den kleinen Galaxien, bei den Zwerggalaxien, die quasi eine ähnliche Masse haben, die sind viel kleiner. Die sind zwar auch diffus, also die sind auch irgendwie über einen großen, einen größeren Bereich verteilt als eine jetzt, sagen wir mal, vergleichbare normale Galaxie, aber eben nicht so riesig. Das ist wirklich ein Hundertstel der Sterne der Milchstraße, aber ähnliche Größe. Ne? Das ist schon
Da passt irgendwas nicht. Das heißt, da muss irgendwas sein, was wir übersehen.
Und was dann gleich ins Spiel kam, war, andere Art von dunkler Materie.
Warum eine andere Art? Reicht die normale Art nicht? Brauchen wir schon wieder?
Nein, die normale Art reicht nämlich nicht, weil du kriegst ja nicht so diffus mit der normalen dunklen Materie, weil die normale dunkle Materie zieht ja auch an. Die zieht ja auch quasi nach innen, die macht Dinge ja auch kompakter.
Ach so, dann würden die Sterne in der Mitte von dieser dunklen Materiewolke hocken alle.
Und es wäre, also wenn das normale dunkle Materie wäre, dann wäre das Ding auch nicht wirklich erklärbar, obwohl es mehr dunkle Materie hat, wesentlich mehr als sichtbare, ist es trotzdem einfach, es ist zu ausgedehnt, sogar wenn man jede Menge dunkle Materie da dazu wirft. Ja? Mhm. Allerdings nicht, wenn du eine andere Art von dunkle Materie hernimmst, die sogenannte Fuzzy Dark Matter.
Halbdunkle Materie.
Nein, einfach so ein bisschen fluffigere dunkle Materie, die das Ganze so ein bisschen aufpufft.
Flauschige Materie.
Flauschige dunkle Materie. Und es gibt die quasi in theoretischen Ansätzen, es ist eine Art Teilchen, die ähnlich dem Axion ist.
Ach, die Dinger, ja.
Mhm. Die ja immer noch nicht gefunden wurden. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die super, super, ultra leicht sind, also extrem massearm sind, die einzelnen Axionen und die Art und Weise, kenne ich auch nicht so genau aus, aber anscheinend funktioniert das, dass die sich auf eine Art und Weise verhalten, die diese Fuzziness da irgendwie ins Spiel bringt.
Ja, Axionen sind cool. Da habe ich mal in der Sternengeschichten-Folge drüber gemacht. Vor allem die Art und Weise, wie man nach Axionen suchen kann, ist cool. Die kannst du im Wesentlichen entdecken, indem du eine Wand anstarrst lang genug. Kennst du die Geschichte?
Nein, also, aber da könnte ich mitmachen. Ja.
Nein, also ich will das jetzt im Detail erklären. Ich habe damals schon ziemlich viel Zeit und Erklärung gebraucht, um dieses Konzept der Axionen zu erklären und habe das die meisten dann schon vergessen. Aber ein Axion kann sich unter Einfluss eines starken Magnetfelds in ein Photon umwandeln. Und ein Photon kann auch unter einem Einfluss wieder in ein Axion umgewandelt werden. Das heißt, du kannst im Prinzip einen Laserstrahl nehmen, den durch ein starkes Magnetfeld laufen lassen und dann irgendwie eine Wand davor bauen. Und Licht kommt durch die Wand nicht durch, aber wenn sich unter dem Einfluss des Magnetfelds ein paar Photonen von dem Laserstrahl in Axionen umwandeln, also in dunkle Materie, dann gehen die durch die Mauer durch. Und wenn du auf der anderen Seite nochmal so ein Magnetfeld hast, dann kannst du wieder in Licht umwandeln, die Axionen. Das heißt, du könntest dann theoretisch sehen, wie das Licht durch die Mauer durchgeht.
Cool.
Solche Experimente hat man noch, glaube ich, noch nicht gemacht, weil auch die Magnetfelder zu groß sind, um die vernünftig zu machen. Aber man versucht es irgendwie potenziellen solaren Axionen, weil in der Inneren der Sonne hast du viele Photonen und hast auch starke Magnetfelder. Das heißt, theoretisch könnten Axionen aus den Photonen im Inneren der Sonne entstehen und dann daraus leuchten und dann musst du Detektoren bauen mit starken Magneten, die solche Axionen wieder in Lichtteilchen umwandeln. Also Details habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber es wird danach gesucht und vielleicht entdeckt man die dunkle Materie, indem man lang genug die Wand anstarrt.
Meine Lieblingsart schon jetzt, dunkle Materie potenziell zu entdecken. Naja, wer weiß, vielleicht gibt's die ja auch wirklich. Das heißt ja nicht, dass dann alle dunkle Materie so sein muss. Das wäre ja dann halt nur eine Art, ne? Vielleicht. Wie auch immer. Sie könnte die Existenz dieser extrem ausgedehnten, ultradiffusen Galaxie erklären. Aber, as always, strong claims require strong evidence, ne? Das ist ein bisschen, gut, jetzt hat man da diese eine Galaxie gefunden, die zu groß ist für das, was sie ist. Und da jetzt gleich wieder daherzukommen und sagen, hey, ja, Evidence für eine andere Art von dunkler Materie.
Ja, wäre komisch, wenn diese Aktion fuzzy, flauschige Materie nur in der einen Galaxie rumhängt und sonst nirgends im Universum.
Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass das dann irgendwie auch so ist, dass die hauptsächlich dann in diesen ultradiffusen Galaxien drinnen ist, weil sie es eben auf eine Art und Weise doch wechselwirkt die normale oder andere dunkle Materie nicht macht oder wie auch immer, ne, da kann es natürlich schon. Aber es ist wieder so ein bisschen so Rundum-Dumm-Erklärung, wo man dann schon sich denkt, ja, aber vielleicht ist es doch einfach dann doch auf eine andere Art und Weise entstanden, die halt eine, quasi, es ist eine Ausnahme, ne? Vielleicht ist es einfach eine Ausnahmegalaxie. Wenn ich jetzt da irgendwie da draußen, keine Ahnung, 100 solcher Galaxien finde und die als quasi Sample untersuche und die haben alle ähnliche Eigenschaften, die genau auf die Anwesenheit dieser Fuzzy Dark Matter rückschließen lassen, dann ist das schon was anderes.
Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit? Ist es wahrscheinlich, dass man die noch findet? Oder ist es wahrscheinlich, dass man die schon gesehen hätte, wenn es das gibt? Hast du da eine Ahnung?
Naja, ich meine, die ist ziemlich weit weg. Die ist 350 Millionen Lichtjahre entfernt.
Ja, aber wenn die jetzt wirklich, wenn man sagt, die sind häufig, also hätte man die schon längst finden müssen? Oder ist das halt einfach ja Zufall, dass wir die jetzt haben und wenn wir genau schauen, können wir noch mehr finden?
Ich denke schon, dass wenn wir genau schauen, findet man mehr, weil die sind extrem schwer zu finden.
Okay.
Das ist super ausgedehnt, voll wenige Sterne. Man muss sich vorstellen, du hast irgendwie ein Hundertstel der Sterne der Milchstraße ausgedehnt auf die gleiche Fläche. Fast. Also das ist schon etwas, was jetzt nicht so leicht zu beobachten ist. Auf der anderen Seite, es ist doch 1 Milliarde Sterne oder wie auch immer, 500 Millionen, wie auch immer. Ne? Es ist jetzt auch nicht nix. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie da die Statistiken sind, ob wir die schon hätten sehen müssen, wenn es davon genug gäbe. Aber das ist wieder mal so ein, es ist so ein Ad-Hoc-Ding. Ne? Ich habe ein Objekt, das komisch ist, das ich nicht gescheit erklären kann. Und dann mache ich da gleich die Grand Claims da draus. Das ist... Man braucht diese Claims natürlich, wenn man etwas publizieren will. Das soll spannend sein. Ja, ich verstehe, warum. Und sie sagen das auch, also auch schon in dem News-Artikel, dass es möglich wäre, dass es eine mögliche Erklärung wäre, diese andere Art von dunkler Materie, aber dass es noch, man braucht mehr Daten und mehr Evidence und so weiter und so fort. Also das sagen sie auch selber. Wie immer, wir brauchen mehr Daten.
Ja, dann muss mehr beobachtet werden.
Es muss mehr beobachtet werden. Ganz allgemein, ja. Oder auch mehr gerechnet werden, ne?
Ja, von mir aus kann man auch mehr rechnen, ich habe nichts gerechnet.
Beides, also mehr beobachten, aber das tun wir ja sowieso. Also ich glaube, auf der Beobachterseite ist gerade irgendwie, es gibt gerade sehr viele Daten von sehr vielen neuen Dingen, wo noch nicht so richtig vielleicht gut genau simuliert und gerechnet wurde. Und genau das ist jetzt auch das Thema der... Die Hauptgeschichte, obwohl wir jetzt eh schon wieder so lang
reden. Ich dachte, das wäre die Hauptgeschichte, über die wir jetzt gesprochen haben.
Nein. Es gibt noch eine zweite Hauptgeschichte. Es gibt eine andere Hauptgeschichte. Aber es ist irgendwie ähnlich. Es ist ein anderes Thema, aber es ist ähnlich. Ne? Es geht darum, dass man einfach etwas beobachtet hat, erst kürzlich und gleich da ein Riesending draus macht, ein riesen Claim draus macht. Es geht um die James Webb Beobachtungen der ersten Galaxien, um diese zu viele, zu hell, zu groß für ihre junge Zeit des Universums.
Ja. Wo man dann gesagt hat, ja, die müssen alle schon viel früher entstanden sein, als wir dachten, dass Galaxien entstanden sein könnte und wo dann irgendwie, ja, das Universum ist älter als gedacht oder irgendwie so ein Quatsch, was dann alles gekommen ist. Ja, okay.
Und der ganze Quatsch und wie es ist vielleicht alles irgendwie sowieso anders und unsere kosmologischen Modelle passen nicht dazu. Ne? James Webb hat Dinge beobachtet, die den Urknall widerlegen und die unsere kosmologischen Modelle widerlegen. Und das war schon ein bisschen, also das war schon ziemlich auch in den Medien und auch in der Scientific Community da irgendwie so, brauchen wir irgendwie schon wieder Adaptionen unseres kosmologischen Modells, das ist irgendwie die Crisis in Cosmology sowieso, ne? Und so weiter. Und jetzt haben sich ein paar Leute das Ding auf der Simulationsseite genauer angeschaut.
Okay, Leute, die sich auskennen oder einfach so ein paar Leute?
Ich glaube schon, Leute, die sich auskennen.
Okay.
Es war zuerst mal, also es haben ein paar Leute auch schon gesagt, wie diese Beobachtungen eben herausgekommen sind und so weiter. Erstens, wir sehen diese Galaxien, wir sehen mehr von diesen frühen Galaxien als erwartet, weil Webb einfach besser ist, als wir gedacht haben. Mhm. Das ist ja etwas, was wirklich stimmt. Das beobachtet schärfer, als man eigentlich quasi erwartet hat. Und die Daten sind viel besser, viel genauer und so weiter. Und drum sehe ich auch eigentlich schon mehr. Also wir waren alle überrascht, wie viel man da jetzt schon sieht. Das war schon ein Punkt. Aber, ja, zweiter Punkt, die Simulationen. Unsere Simulationen vom Universum und vor allem vom frühen Universum. Es ist immer so bei den Simulationen, ne? Im Großen und Ganzen stimmt das schon ziemlich gut und wir wissen schon ziemlich gut, wie Galaxien entstehen, wie sie sich im Laufe ihres Lebens entwickeln. Aber gerade am Anfang, ja, gerade am Anfang des Universums, da ist es ziemlich arg zugegangen und da waren ziemlich viele Prozesse am Laufen, die es jetzt auch so in unserem Present-Day-Universe, in unserem normalen, langweiligen Universum der Gegenwart, danke, vielleicht gar nicht mehr so gibt und dass man die einfach in diese Simulationen einfließen lässt, beziehungsweise überhaupt einfach mal die Auflösung der Simulationen sich anschaut. Mhm. Und das ist jetzt passiert in einem neuen Artikel, der gerade rausgekommen ist, jetzt im Oktober war das irgendwann, ja. Ende September war das schon, von einem Typ, dessen Namen ich noch nie gehört habe, der an einer Universität ist, deren Namen ich auch noch nie gehört habe. So geht schon los. Nein, also ein PhD-Student, Joe McCaffrey, ist der Erstautor dieses Papers und er ist Doktorand an der, spricht man sicher anders aus, egal, Maynooth University in Irland.
Okay, aber mein Doktorand zu sein, ist jetzt mal nicht verwerflich. Da kann man auch Sachen rausfinden. Also ich glaube, wie Schrödinger hat sich der Doktorarbeit gemacht mit der Quantenmechanik und so weiter. Also das war alles.
Nee, da ist das, Gehirn noch frisch.
Ja.
Und diese Universität, die gibt's auch. Also die ist echt. Das ist alles echt, alles kein Problem. Es ist ja auch im Open Journal of Astrophysics publiziert. Auch cool, auch Pluspunkt. Bin ich jetzt auch nicht so firm, was das sonst so publiziert wird und ob das jetzt so. Kennst du das?
Ja, ich weiß, dass es das gibt. Ich habe da nie was publiziert. Ich habe gerade herausgefunden, dass Joe McCaffrey auch ein Internetblog schreibt, das den Titel In the Dark trägt. Mhm. A blog about the universe and all that surrounds it.
Wow, das ist ja fast so wie wir. All that surrounds it vor allem.
Ja, ich verlinke es, könnt ihr gerade reinschauen.
Joe, what do you know?
Und offensichtlich der aktuellste Artikel ist über eine new publication at the Open Journal of Astrophysics. Also dürfte vermutlich das Paper That's gehen, was du besprichst. Ja.
Und was sie gemacht haben, ist, also er hat nicht die Simulationen gemacht, die Simulationen haben andere Leute gemacht.
Und weißt du, was er noch auf seinem Instagram-Account hat? Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Ja. Da ist ein Bild von der TARDIS aus Doctor Who.
Oh. Na gut, für dich. Ja. Na, also ist ein total vertrauenswürdiger junger Mann.
Ja.
Und was sie gemacht haben, ist, sich eine Simulation anzuschauen, eine der neueren Simulationen des frühen Universums, also wie sich Strukturen entwickeln im frühen Universum, die aber eine extrem hohe Auflösung hat, viel, viel, viel höher als diese quasi Gesamtuniversums-Simulation, die wir kennen, ne? Die Millennium-Simulation oder die Illustris-Simulation, sagt vielleicht einigen von euch was. Ja? Das Ding ist, dass diese Simulationen nur die Anfangszeit des Universums simulieren, quasi als Trade-off, weil sie so eine hohe Auflösung haben. Ist es nicht feasible, die jetzt da das ganze Alter des Universums laufen zu lassen. Das ist, dauert wahrscheinlich viel zu lang. Sie haben halt wirklich nur die ersten paar hundert Millionen Jahre des Universums simuliert. Renaissance heißt die Simulation übrigens, ja? So wie die Renaissance, so wie das Zeitalter. Sie haben eine kleinere Box, also ein kleineres Gesamtvolumen des Universums simuliert, aber dafür mit einer unfassbaren Auflösung. Die Auflösung ist ein paar 10.000 Sonnenmassen. Also ein Teilchen in dieser Simulation hat nur ein paar 10.000 Sonnenmassen. Das ist sehr wenig, ja, falls du jetzt gerade sagst, das klingt nach viel.
Nein, nein.
Die Illustris-Simulation zum Beispiel hatte 6 mal 10 hoch 6 Sonnenmassen Auflösung. 6 Millionen Sonnenmassen.
Also die Simulationen, die ich noch kenne aus der Zeit, wo ich mich noch aktiv damit beschäftigt habe, so mit Himmelsmechanik und Simulationen und so weiter, da waren bei diesen kosmologischen Simulationen war ein Punkt, ein Pixel quasi, war im Wesentlichen eine Galaxie ungefähr.
Genau, ja. So in etwa. Ja. Und dann ist man runter auf 10 hoch 6, eine Million Sonnenmassen, das ist eh schon, also da, ja, das ist schon eigentlich eine sehr hohe Auflösung fürs gesamte Universum. Und eine räumliche Auflösung von irgendwie ein paar hundert Parsec oder so haben die dann gehabt. Das ist schon sehr gut, ja. Die Auflösung jetzt hier hat 3 mal 10 hoch 4 Sonnenmassen, 30.000 Sonnenmassen und 19 Parsec, also so 50 Lichtjahre, 60. Ja, wurscht, ja, so. Also richtig klein. Das heißt, damit kannst du jetzt tatsächlich irgendwie schon die wirklich die einzelnen Sternentstehungswolken mehr oder weniger verfolgen, wo auch ganz am Anfang eben die ersten Sterne in diesen Wolken entstanden sind und so weiter und so fort. Ja, und du hast irgendwie halt eine Simulationsdauer von nur, je nach Dichte der Region haben sie es unterschiedlich lang simuliert, aber eben so ungefähr 500 Millionen Jahre. Also die erste Zeit, wo sich die ersten Sterne bilden und vielleicht ja so ein bisschen mehr als nur die allererste Generation schon. Ne? Aber es geht wirklich um den Anfang, ja. Und dann haben sie sich das angeschaut und drei verschiedene Regionen hergenommen in dieser Simulation, drei verschiedene dichte Regionen, also verschieden viele Galaxien sind da in diesen Regionen, quasi eine normale, typische Overdensity nennt man das, also eine typische dichtere Region, so wie einen normalen Galaxienhaufen, also das, was dann mal in späterer Folge zu einem normalen Galaxienhaufen wird. Ein Void, also eine eher weniger besiedelte Gegend des Universums, was so unsere Gegend wäre, um die Milchstraße herum. Wir sind eher in einer weniger dichten Gegend. Und dann eine sehr, sehr dichte Gegend, die nennen sie Rare Peak, also seltene Peak.
Häufung,
danke. Seltene, extreme Anhäufung von Galaxien. Ja, das ist einfach etwas, was es natürlich sehr weniger oft gibt. Und vor allem in den Simulationen, die eine geringere Auflösung haben, noch viel, viel weniger oft. Durch die hohe Auflösung in den Simulationen kann ich einfach quasi die Extreme der Verteilung ja besser einfangen. Mhm. Macht das Sinn? Dadurch, dass diese Simulation so eine hohe Auflösung hat, kommt es dazu, dass sich da auch mehr Materie ansammelt und sich mehr quasi aufschaukelt und ich kann diese seltenen Spitzen der Verteilung, ja, die richtig hohen Wellen, kann ich quasi nur sehen, wenn ich es genau genug mir anschaue, wenn ich die Auflösung habe, die hoch genug ist.
Ja, macht Sinn.
Und genau das haben sie jetzt gemacht in diesem Paper, nämlich diese verschiedenen Umgebungen und die Galaxien, die sie da drin gefunden haben, verglichen mit dem, was das James Webb da im frühen Universum beobachtet hat.
Lass mich raten, es gibt keinen Widerspruch.
Es gibt keinen Widerspruch. Und es ist ein ziemlich gut geschriebenes Paper in dem im Sinne von recht einfach geschrieben auch. Es hat super Figures, nämlich mit riesigen Symbolen. riesige Achsenbeschriftungen. Es ist alles sehr irgendwie, man schaut sich's an auf den ersten Blick und denkt sich, ah, cool. Und also, ja, schaut euch das an. Vor allem Figure 2. Schaut euch die zweite Figure in dem Paper an, wenn ihr es euch anschaut. Das ist, nenne ich mal, eine vorbildliche Figure. Ja, da habe ich irgendwie
auch sehen.
Zwei Achsen und dann einfach ein paar Linien und ein paar Datenpunkte und fertig. Ja, nicht irgendwie überladen und irgendwelche abstrusen Einheiten und
ich weiß nicht. Tatsächlich.
Das, ja? Schön,
ist,
oder?
Genau, sind diese drei Linien, die normale, die Void und das andere. Ja, ja.
Das sind die drei Gegenden. Ja, und man sieht schon, unten auf der X-Achse ist das Alter des Universums. Ja. Ja, also in der Gegend, wo weniger Galaxien sind, hat es auch quasi später angefangen, sich zusammen zu klumpen. Und in die normale Overdensity, also normale, dichtere Gegend, da geht es früher los und geht dann so immer so langsam mehr und mehr und mehr Masse, klumpt sich quasi zusammen in den großen Strukturen. Und jetzt kommt aber diese Rare Peak Umgebung, ja, diese seltene Häufung, die quasi hochschießt und einfach über die normale Verteilung quasi hinaus schießt und dann genau in dem Bereich ist, wo auch die von James Webb beobachteten ersten Galaxien.
Das sind die ganzen befinden. Sternchen in der Dings und die liegen genau da, wo die Linien sind. Also, ja.
Genau. Und zwar so auch, also eine ein bisschen drüber, aber naja, Fehler. Balken, mehr oder weniger, also im Rahmen. Und was sie auch noch haben in der Figur, ist die Wahrscheinlichkeit, diese großen Galaxien in dem Bildfeld, das James Webb beobachtet hat, zu finden. Weil das ist ja auch immer eine Geschichte. Ja, okay, die gibt's, aber wie wahrscheinlich ist es, dass ich die gleich sehe, wenn ich quasi nur einmal drauf halte? Ja, und das sind diese leicht gebogenen, horizontalen, schwarzen Linien, die man da sieht. Die Anzahl, DNDZ, ne, die Anzahl der Galaxien in meinem Rotverschiebungsvolumen quasi, also in meiner Box, die ich mir da anschaue, ja, die quasi dreidimensional nach hinten in Rotverschiebung geht. Ja. Und das ist eins, also die Wahrscheinlichkeit, diese Galaxien zu sehen, Wie viele sehe ich? Naja, eine in meinem Volumen. Sehr gut. Okay, es ist jetzt nicht wahnsinnig genau, die Linie mit 1 zu 1000 liegt gleich darüber, aber trotzdem, es ist größenordnungsmäßig, ja, mehr oder weniger einfach kein Problem, diese Galaxien im frühen Universum zu haben, wenn nur meine Simulationsauflösung groß genug ist und ich brauche nicht einmal da daherkommen mit irgendwelche Modelle anpassen oder da noch da irgendwas anfügen und so weiter. Ja.
Es ist also ein Fall von wegen, wo die Leute, die beobachtet haben, die Modellierungen nicht genau genug angeschaut haben, als sie herausfinden wollten, ob das, was sie beobachtet haben, vernünftig ist oder nicht.
Naja, es ist halt einfach eine ziemlich große Arbeit, da erstens mal die Beobachtungen zu machen, die Beobachtungen zu interpretieren und dann auch noch sich anzuschauen, welche Arten von Simulationen gibt es überhaupt da draußen. Man kann ja nicht alles machen, also irgendwie, ja.
Bevor ich ein Paper veröffentliche, wo ich sage, ja, wir haben die Urknalltheorie widerlegt, dann frage ich mal ein paar Leute aus der Theorie, was die davon halten.
Ja, das vielleicht schon.
Ob die irgendwie vielleicht was dazu zu sagen haben und da kann man ja gemeinsames Paper schreiben. Aber ich verstehe schon, ja klar, man möchte halt möglichst schnell irgendwie seine Daten raus haben, ja.
Ja, und es ist auch, also das ist nicht das einzige Paper, es war noch ein anderes, was auch in den Medien war, wo es auch um Simulationen geht, was sich ein bisschen was anderes angeschaut hat, aber zu genau dem gleichen Ergebnis gekommen ist, wo sie sich angeschaut haben, wie die Sternentstehung abläuft im frühen Universum. Also sie haben Sternentstehungssimulationen hergenommen und eine Art Feedback-Mechanismus da noch integriert in diese Simulationen. Also es sind quasi die besten Sternentstehungssimulationen, die es fürs frühe Universum gibt, wo diese speziellen Population 3 Sterne, also die ersten Sterne, die wirklich quasi keine schweren Elemente noch hatten, weil es die damals noch nicht gab, die sind da auch drin in diesen Modellen und es gibt eben diese Feedback, heißt, wie wirkt sich die Entstehung dieser ersten Sterne dann wiederum auf die Umgebung aus und wie wird quasi die Energie, die da entstanden ist und die schweren Elemente, die da entstanden sind, wieder zurückgemischt, zurückgefüttert, Feedback, ne? Zurückgefüttert in die Wolke, aus der dann die nächste Sterngeneration entsteht und so weiter. Ja. Und sie haben verschiedene, alle möglichen Prozesse da auch integriert und bla bla bla. Wie gesagt, State of the Art, beste Sternentstehungssimulation, die wir haben. Und dann sich angeschaut, wie hell werden die Galaxien, wenn ich all diese Prozesse da mit einbeziehe und so weiter. Und wenn eben die Sternentstehung bursty, also explosionsartig verläuft, wie sie ja wahrscheinlich auch im frühen Universum verlaufen ist. Nicht steady, nicht einfach so schön gemächlich, sondern durch diese ganzen Feedback-Prozesse, das war eine riesige Explosion, wo extrem viele Sterne in extrem kurzer Zeit auf einmal entstanden sind. Und genauso finden sie in ihren Simulationen, ohne irgendwie Modelle zu ändern, ohne jetzt zum Beispiel die IMF, über die wir ja auch schon geredet haben, diese anfängliche Massefunktion, die Masseverteilung der Sterne, die entstehen.
Wie viele Sterne entstehen mit welcher Masse, wenn sie entstehen?
Ja, und das war ja auch immer schon ein Thema, vielleicht muss man die ändern, vielleicht war die anders im frühen Universum. Haben sie nicht einmal, also ich glaube ein bisschen schon, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein ganz anderes Modell, das da verwendet werden muss, um die Beobachtungen zu reproduzieren. Sie haben quasi schon mit neuen Feedback-Mechanismen und bla 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 da in ihren Simulationen da gearbeitet, aber man muss nicht jetzt was großartig an den großen Hebeln, sagen wir jetzt mal, drehen, damit ich die Helligkeit der Galaxien reproduzieren kann. Die können wirklich so hell werden und das heißt, die sind auch gar nicht so super massereich wahrscheinlich, wie wir glauben, weil sie einfach viel, viel heller sind durch diese explosionsartige Sternentstehung. Okay, also ich habe auf der einen Seite die Simulationen der Strukturentwicklung, die mir sagen, ja, es gibt diese großen Strukturen schon so früh im Universum. Und zweitens die Sternentstehungssimulationen, die mir sagt, ja, die Galaxien können auch super hell werden durch diese explosionsartige Sternentstehung. Das heißt, die sind vielleicht auch nicht einmal so mega massereich, wie wir glauben. Also es passt beides zusammen in die richtige Richtung. Alles gut.
Die Wissenschaft.
James Webb hat die Kosmologie nicht zerstört. Wir haben immer noch die kosmologische Krise mit der Hubble-Konstante. Ich sollte nicht mehr Konstante sagen. Mit dem Hubble-Parameter. Das ist wieder ein anderes Thema. Okay, die schieben wir jetzt nochmal irgendwie auf die Seite. Aber zumindest die ersten Galaxien, die wir im Universum beobachten, die James Webb im Universum beobachtet hat, sind perfectly fine.
Na, das ist doch schön, wenn was perfectly fine ist.
Ich habe es heute wieder ein bisschen mit Englisch, gell? Ich muss mich ein bisschen mehr bemühen. Ich schieb's auf die Erkältung.
Ja, wunderbar.
Also so viel dazu.
Das ist ja cool.
Alles okay da draußen.
Doch schön, wenn mal so eine Geschichte mit einem Happy End endet und nicht irgendwie mit, wir haben keine Ahnung, was abgeht.
Ja, und wenn eben nicht dieses, wir brauchen wieder neu, alles ist Ding, breaking everything und so, ne? Es ist immer so ein bisschen reißerisch, und weil das halt auch vielleicht dann sich mehr Leute anschauen, wenn es so reißerisch ist, aber es ist ja auch nicht immer notwendig, und das ist auch schön, wenn nicht immer alles so super anders und...
Ja, es ist eh cool, wenn in der Wissenschaft Dinge kompliziert sind oder wenn überraschend sind, weil dann weiß man was Neues, aber es ist auch durchaus mal schön, wenn man sagt, okay, das passt jetzt so, das haben wir haben es verstanden, offensichtlich, weil das passt alles.
Kompliziert genug ist es ja sowieso.
Genau.
Da braucht man sich keine Sorgen machen. Kompliziert waren auch eure Fragen. Nein, gar nicht. Ja, ich habe ein paar nette Fragen ausgesucht.
Ja, bitte.
Die jetzt so mehr oder weniger so ein bisschen zu dem Thema passen. Die erste Frage kommt von Holger, der sagt, er ist selber ein Naturwissenschaftler und freut sich immer, wenn Leute ihm quasi Fragen stellen, die irgendwelche Phänomene auf ganz einfache Art und Weise erklären. Ne? Und sagen so, ich habe mir überlegt, das könnte so und so sein. Und genau das hat er gemacht. Er hat sich überlegt, also die Frage, um die es geht, ist eigentlich das Einleitungsthema. Die Zwerggalaxien, die entweder aus sehr wenig dunkler Materie bestehen oder aus sehr, sehr viel. Ne? Warum, fragt er sich, gibt es diese verschiedenen Arten von Zwerggalaxien, diese diffusen Galaxien, die extrem viel dunkle Materie haben, diese dunklen Galaxien. Und dann gibt es aber auch solche bei den Zwerggalaxien, die fast gar keine dunkle Materie zu haben scheinen. Ne? Es gibt eine riesige Bandbreite. Und wie kann das sein? Und er hat sich jetzt überlegt, ein Szenario. Es könnte ja sein, dass das irgendwie durch die Interaktion von Galaxien so passiert, dass eben zwei Galaxien, die aus dunkler Materie und Sternen bestehen, aufeinander zufliegen und durcheinander durchfliegen, und die dunkle Materie und die Sterne, die stoßen nicht zusammen, aber das Gas in diesen beiden Galaxien schon. Das heißt, das Gas wird gebremst und du kommst dann im Endeffekt da drauf, dass du dann in der Mitte eine Wolke aus Gas hast, die quasi komprimiert wird und Sterne bildet. Das heißt, du hast neu entstandene Sterne, aber die dunkle Materie und die alten Sterne sind quasi durcheinander durchgeflogen und weitergeflogen, also separiert worden. Die sind jetzt eigene Galaxien, die aus viel dunkler Materie entstehen, und die in der Mitte ist eine Galaxie, die aus fast gar keiner dunklen Materie entsteht. Ja, Holger, so ist das.
Das ist doch gut.
So passiert das. Es ist allerdings nicht ganz so simpel. Also das ist eine Möglichkeit, wie die Zwerggalaxien entstehen können, durch Interaktionen, durch die Gezeitenwirkung, indem einer kleineren Galaxie quasi ihr Gas rausgerissen wird. Und dann bleibst du zurück mit einer Galaxie, die quasi kein Gas mehr hat, wo sich keine neuen Sterne mehr bilden können, und die ist dann irgendwie von dunkler Materie dominiert, weil sich eben nicht genug Sterne quasi bilden konnten, sagen wir jetzt mal so. Oder du hast dann auch eben aus dem herausgezogenen Gas eine neue kleine Galaxie, wo sehr viele Sterne, aber keine dunkle Materie sind. Das sind diese Tidal Dwarfs, nennt man die Gezeiten-Zwerggalaxien. Ne? Jetzt ist es aber so, dass die halt nur in der Nähe von großen Galaxien eigentlich zu finden sind. Und es ist auch ein Problem mit der Stabilität, weil wenn es einer Galaxie plötzlich ihr Gas rauszieht und ihre Sterne, also nur die dunkle Materie zurückbleibt, mehr oder weniger, da wird der Materie entfernt und dann ist das Ganze nicht mehr so stabil. Genau das Gleiche mit diesen Tidal Dwarfs, die sind auch nicht unbedingt langfristig stabil. Das heißt, wenn du so etwas findest, was isoliert zu sein scheint, also ohne andere Galaxien drumherum, ist immer die Frage, erstens, wo sind all die anderen? Und wie kann das über so lange Zeit stabil sein? Was ist da passiert? Also es ist einfach, es ist eine Erklärung, die wahrscheinlich grob so stimmt, was so ist, aber wo wir noch nicht ganz zufrieden sind mit all den Details und den Einzelheiten, ja.
Ja, ich finde das eine gute Idee, dass die Hörerschaft das in Zukunft immer so macht. Ihr schickt uns eure Frage, ihr schreibt die Antwort dazu.
Beantwortet sie gleich selber.
Wir sagen entweder ja oder nein, denkt nochmal nach. Da sind wir viel schneller mit den Fragen beantworten durch.
Stimmt, so machen wir das, ja. Es war auch, es hat uns auch Dennis eine Frage geschickt, also ein bisschen ähnlich, auch mit einer, naja, nein, nicht ganz. Na egal, ich sag mal die Frage. Es geht auch um die dunkle Materie und zwar war er mit unserer Erklärung zu den Dark Stars, diesen genau. Sternen, die von dunkler Materie da mit Energie versorgt werden, quasi, nicht ganz glücklich. Oder sie hat ihn stutzen lassen und er hat sich überlegt, wie soll denn dunkle Materie bitte überhaupt eine Antimaterieform haben, die sich auslöschen kann? Weil das mit der Auslöschung, das basiert ja alles eigentlich auf elektromagnetischen Wechselwirkungen, ne? Umgekehrte Ladung, es wird jede Menge Strahlung freigesetzt bei der Vernichtung und so weiter. Das heißt, das sind doch genau die Dinge, die dunkle Materie eigentlich nicht kann, Strahlung freisetzen, ne? Oder Ladung haben oder so. Ja, er fragt sich, wie kann das sein?
Das ist eine gute Frage, hast du eine Antwort drauf?
Naja, ja und nein, weil, ja und nein, überleg dir das nochmal. Nein, es ist ja so, dass das ja nicht die einzigen Arten sind, auf die Materie anti sein kann, ja. Also das ist bei normaler Materie zeichnet sich die Antimaterieform durch eine umgekehrte Ladung aus. Aber das heißt ja nicht, dass das immer so sein muss. Bei der dunklen Materie könnte es sein, dass eben die dunkle Materie ihr eigenes Antiteilchen ist.
Genau, das vermutet man auch bei den Neutrinos, dass die ihre eigenen Antiteilchen sein könnten, aber da gibt es auch Antineutrinos, also da weiß man sehr viel noch nicht über die Neutrinos. Ich habe nur immer mal gelesen, dass Neutrinos vielleicht auch ihre eigenen
Kann
Antiteilchen
sein,
sind.
Muss nicht sein.
Weiß man nicht.
Genau, und bei dunkler Materie weiß man es natürlich auch nicht, weil man noch nicht weiß, woraus die dunkle Materie besteht, ja, aber es könnte sein, dass sie aus einer Art von Elementarteilchen besteht. Wenn sie ein Elementarteilchen ist, die dunkle Materie, dann könnte es sein, dass es die Art und Weise ist, die sich eben selbst quasi auslöschen kann, die ihr eigenes Antiteilchen ist. Na, da kommt es eben nicht auf die Ladung an und so weiter, sondern auf andere Eigenschaften der Materie. Und wir wissen nicht, ob das so ist, weil wir nicht wissen, woraus dunkle Materie besteht. Es könnte sein. Ne?
Das ist was in der Quantenmechanik durchaus normal ist oder jetzt kein großes Drama ist, dass ein Teilchen sein eigenes Antiteilchen sein kann. Also das geht. Und die hypothetischen Teilchen, die dunkle Materie ausmachen, da kann das natürlich auch so sein. Und da wird auch gesucht. Also man hat zum Beispiel auch Experimente, glaube ich, auf die Raumstation gegeben. Mir fällt auch der Name von dem Experiment gerade nicht ein, aber das ist im Wesentlichen ein Gammastrahlendetektor, weil wenn dunkle Materie sich selbst auslöscht, weil dunkle Materieteilchen ihre eigenen Antiteilchen sind, dann wird dort Gammastrahlung frei. Und jetzt kannst du quasi in die Gegend schauen und gucken, ob irgendwo mehr Gammastrahlung herkommt, als herkommen sollte. Und wenn das Gegenden sind, wo man zum Beispiel auch durch Gravitationslinsenmessungen weiß, dass da dunkle Materie existiert, dann ist das ein Hinweis darauf, dass dort eben die dunkle Materienteilchen sich selbst auslöschen und da diese Gammastrahlung erzeugen. Hat man aber meines Wissens nach noch keine überzeugenden Ergebnisse gefunden, sondern nur so, ja, das Übliche. Ja, spannende Hinweise, aber noch nichts, was einen überzeugt.
Das ist immer das Gleiche, oder? Oh, es ist halt einfach alles scheiß kompliziert da draußen schon wieder mal. Ja. Hendrik hat auch noch eine Galaxienfrage und die fand ich ganz nett. Er hat nämlich die Darstellung der Kollision von Milchstraße und Andromeda gesehen, kürzlich, wo das Ganze von der Erde aus betrachtet wird. Ja? Also wo man das am Himmel sieht, wie die beiden Galaxien verschmelzen und so weiter. Und die, wenn ihr die nicht kennt, dann schaut euch die an, weil das ist ganz cool. Also es ist eine Serie an Bildern, wo man quasi das sieht, was man sehen würde, wenn man auf der Erde steht, so mit Erdhorizont und hinaufschaut in den Himmel und die Andromeda-Galaxie kommt uns näher und näher und näher und fängt an, sich zu verzerren und über den ganzen Himmel quer zu verteilen und so weiter und so fort. Und das letzte Bild ist dann die fertige neue elliptische Galaxie. Henrik fragt sich eben, ob das dann wirklich so ausschauen würde und ob man eben in einer elliptischen Galaxie, wenn man die von innen sieht, wie dann der Nachthimmel aussehen würde. Und ob das wirklich nur so ein diffuser Halo quasi wäre, wie es eben in diesem letzten Bild zu sehen ist. Naja, ja, aber es wäre eben, also ich glaube, das liegt an der Auflösung von dem Bild, weil das ist eine Serie an kleinen Bildchen. Das wären schon einzelne Punkte, aber eben genauso wie es bei der Milchstraße ist, dass man die einzelnen Punkte nur sieht, wenn die Sterne noch näher an uns dran sind, ne? Und je weiter ich in die Milchstraße hineinschaue, desto mehr werden die Sterne dann eben zu diesem milchigen Licht. Genauso ist es auch, nur ist es eben nicht das milchige Licht nicht in einem Band über den Himmel da konzentriert und hat auch keinen Staub, keinen verdunkelnden Staub, weil den es in elliptischen Galaxien meistens da nicht mehr so viel davon gibt. Das heißt, es wäre ein milchiger Halo, ja, wo man aber natürlich davor, genauso wie es bei der Milchstraße der Fall ist, noch ganz, ganz viele einzelne kleine Punkte sieht, ja.
Es kommt ja auch darauf an, wo genau man sich in dieser elliptischen Galaxie befindet. Ob man jetzt mitten im Zentrum ist oder ob man eher außen am Rand ist, dann gibt es auch so wie bei uns Bereiche, wo wir quasi aus der Scheibe der Milchstraße rausschauen, da sehen wir halt vereinzelte Sterne, oder Bereiche, wo wir am Himmel in die Scheibe der Milchstraße reinschauen, da sehen wir eben das Band der Milchstraße. Und wenn wir da jetzt irgendwo am Rand von so einer elliptischen Galaxie hocken würden, ja, dann wird die eine Hälfte des Himmels wahrscheinlich auch eher ja so auch schon, wie Henrik sich das vorgestellt hat, und die andere Hälfte auch eher so wie unser Nachthimmel jetzt, vermute ich jetzt mal.
Nur halt ohne Milchstraßenscheibe, ja. Band. Genau. Ja, genau. Und wenn man eher am Rand von dieser elliptischen Galaxie ist, da sind die Sterne dann schon recht weit voneinander entfernt. Also das ist dann ein Himmel, da sieht man dann halt hauptsächlich wirklich nur mit diesem diffusen Blob am Himmel in eine Richtung und dann halt weniger einzelne Punkte, weniger einzelne Sterne. Aber wenn ich näher am Zentrum bin, habe ich natürlich ganz, ganz, ganz viel einzelne Sterne, weil da in elliptischen Galaxien die Sterne in Richtung Zentrum viel näher aneinander stehen. Ja? Also die haben eine andere Verteilung der Sterne. Da ist am Rand viel weniger dicht als in einer Scheibe und in der Mitte viel, viel dichter. Das ist irgendwie, ja, geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich da nah am Zentrum wäre, dann wäre mein Sternenhimmel voller einzelner Sterne plus noch diesen diffusen Blob, der da dahinter ist. Ja? Also ich glaube, es würde ziemlich spektakulär ausschauen und es wäre, wie er sagt, dann zum Schluss sagt er noch, das wäre ja schade um den Sternenhimmel, wenn man nur mehr den diffusen Blob sieht. Na, wenn du eher, so wie wir es ja in der Milchstraße sind, so im ersten Drittel vom Zentrum weg wärst in einer elliptischen Galaxie, dann wäre das ein ziemlich cooler Sternenhimmel, glaube ich.
Ja, da müssen wir halt ein bisschen warten.
Müssen wir schauen, dass wir bei der Kollision nicht am Rand landen, sondern eher nur näher am Zentrum dran. Aber dann explodiert ja sowieso die Sonne, also... Sorry. Wir werden es nicht mehr sehen, aber ich glaube, der Sternenhimmel, der würde schön bleiben. Es sei denn, wir landen ganz am Rand. Und dann gibt es noch eine Frage für dich, Florian.
Ja, bitte.
Philipp sagt nämlich, dass du in einer der letzten Folgen darüber gesprochen hast, dass die Höhe der Berge auf einem Planeten mit der Größe des Planeten zusammenhängen.
Ja.
Soweit so klar, sagt er auch, soweit so gut. Aber... wie passt das jetzt mit Olympus Mons auf dem Mars zusammen, der ja der höchste Berg in unserem Sonnensystem ist? Gilt die Regel nicht für Vulkane oder sind da andere Dinge im Spiel? Ich glaube, Philipp hat das so verstanden, dass die Berge größer sind, je größer der Planet ist.
Nein, also das Problem, Philipp, ist, dass die Anziehungskraft eines Planeten von seiner Masse und auch von seiner Größe damit zum Teil abhängt. Und je stärker die Anziehungskraft ist, desto kleiner sind die Berge. Logisch, weil wenn der Planet eine wahnsinnig starke Oberflächengravitation hat, na, dann kannst du keinen Berg aufschütten, dann machst du wieder Flop und der wird wieder
Flatsch,
angezogen.
Ja, also das Geräusch. Ja.
Genau, also da geht es nicht. Das heißt, prinzipiell ein Planet mit geringerer Anziehungskraft, ein kleinerer Planet, hat tendenziell mehr Potenzial für hohe Berge, und beim Mars kommt noch ein ganz wichtiger Faktor dazu, dass der Mars nämlich keine Plattentektonik hat. Auf der Erde haben wir Plattentektonik, wir haben Vulkanismus, und wenn wir auf der Erde so einen Hotspot haben, sowas wie Hawaii zum Beispiel, ja, das ist ein Punkt auf der Erdoberfläche, wo heißes Material aus dem Erdmantel, aus dem Inneren nach oben steigt. Ja, und wenn das passiert und durch irgendwelche Spalten dann das Ding an die Kruste, an die ganze Oberfläche kommt, dann bildet sich dort ein Vulkan, und im Falle von Hawaii hat sich zuerst mal eine Insel bilden müssen, die dann irgendwie das von Meeresboden aus bis übers Wasser kommt, und dann hast du halt einen Vulkan. Jetzt bewegt sich aber die Kontinentalplatte, auf der sich Hawaii befindet, weiter über diesen Hotspot hinweg. Das heißt, wenn du dir Hawaii auf der Landkarte anschaust, siehst du da eine ganze Serie von Inselchen, alle so aufgereiht, weil das genau das ist, was passiert ist. Die Platte ist im Laufe der Jahrmillionen über diesen Hotspot im Erdinneren hinweggewandert und deswegen sind der Reihe nach lauter einzelne Vulkane entstanden. Beim Mars gibt es zwar Vulkanismus, oder gab es früher Vulkanismus, aber keine Plattentektonik, weswegen der Hotspot einfach da blieb, wo er war, unter derselben Stelle der Marskruste und deswegen konnte halt der Vulkan immer wachsen, 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 wachsen. Und weil die Anziehungskraft am Mars eben deutlich geringer ist als auf der Erde, kriegen wir eben am Mars so ein Ding mit 20.000 Meter Höhe und auf der Erde nur die 9.000 Meter, die der Everest hat, der übrigens kein Vulkan ist.
Ja, also die Vulkane, da spielen schon noch andere Dinge mit, aber im Grunde gilt auch für Vulkane quasi die Regel, je kleiner der Planet, desto größer der potenzielle Berg, ne?
Geht auch nicht beliebig weit. Du kannst nicht auf einem 10 Meter Felsbrocken einen 100 Kilometer hohen Berg haben. Das ist schwierig. Aber wenn wir jetzt bei Planeten im Allgemeinen bleiben, ja.
Ja, irgendwann müsste sich dann wahrscheinlich sogar wieder umkehren, gell? Ja. Das ist nämlich immer das Gesprächsthema bei Ihnen am Frühstückstisch anscheinend, weil die Kinder 5, 7 und 9 große Fans von Olympus Mons sind. Also die Kinder heißen nicht 5, 7 und 9, sondern das ist das Alter.
Ach, weiß man. Vielleicht heißen die Kinder.
Sag Bescheid, Philipp, ob deine Kinder 5, 7 und 9
jetzt
heißen.
Hat Philipp 9 Kinder, hat die durchnummeriert und nur 5, 7 und 9 interessieren sich für Olympus Mons. Und die anderen denken sich schon wieder, das scheiß Thema.
Das ist schon wieder der depperte Berg. Ja, je größer der Planet, desto kleiner der Berg, weil er stärker nach unten gezogen wird. Das gibt sicher noch spannenden Gesprächsstoff am nächsten Frühstückstisch. Und eine Frage hätte ich noch und eine wiederum vorbildlich kurz und knackig formulierte Frage, die von Henry kommt, der das letztes Mal auch schon so gemacht hat, kurz und knackig und super auf den Punkt gebracht. Hallo, ich bin der Henry und 12 Jahre alt. Könnte man den Jupiter anzünden und wenn ja, was würde mit den anderen Himmelskörpern geschehen?
Ja, also wenn man es genauso kurz beantworten wollte, müsste man sagen, nein. Und deswegen passiert nichts mit den anderen Himmelskörpern, aber das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die Henry hören wollte. Weil mit anzünden, also ich kann jetzt nicht zum Jupiter fliegen und dann Feuerzeug hinhalten, also da passiert nichts. Ich kann da tonnenweise Dynamit reinschmeißen, passiert auch nichts. Ich kann, keine Ahnung, den Mars nehmen und anzünden. Kein Mars kann ich auch nicht anzünden, aber selbst wenn ich den Mars anzünden könnte und auf den Jupiter schmeißen, wird immer noch nichts passieren. Henry will wahrscheinlich wissen, ob aus Jupiter ein Stern werden kann. Also ob Jupiter irgendwann so leuchtet, wie die Sonne leuchten kann. Und das geht nicht. Das ist so ein Thema, das sehr, sehr populär ist. Wisst ihr das auch oft gefragt im Planetarium? Ob Jupiter ein Stern werden kann oder ob Jupiter irgendwie so ein zweiter Stern fast geworden wäre?
Nein, eher selten.
Nicht, also das ist eine ganz klassische Frage. Es hält sich so das Gerücht, dass Jupiter fast ein zweiter Stern geworden wäre. Ich weiß nicht, ob das mit Odyssee von zu tun hat. Jetzt fällt mir gar nicht ein, wer hat das geschrieben? Odyssee, Clark, Arthur C. Clark. Und im zweiten Teil dieser Serie wird ja durch diesen Alien-Monolithen Jupiter zu einem Stern. Aber tatsächlich funktioniert das nicht, damit ein Stern das tun kann, was ein Stern tut, nämlich durch Kernfusion von Wasserstoff zu Helium Energie erzeugen und leuchten. Dauerhaft braucht man ausreichend viel Masse, die durch ihre Eigengravitation im Zentrum ausreichend hohe Temperaturen und Drücke erzeugt, damit die Kernfusion losgehen kann. Und das funktioniert so ab, 80, 85 mal Jupitermasse ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube so 80-fache Jupitermasse. Das heißt, Jupiter müsste 80 mal mehr Masse haben, damit er ein kleiner Zwergstern wird. Mit ein bisschen weniger Masse, wenn wir 13 mal die Jupitermasse hätten, dann könnte Jupiter keinen Wasserstoff zu Helium fusionieren, aber er könnte Deuterium zu Helium fusionieren. Deuterium ist so eine Abart vom Wasserstoff, ein Wasserstoffisotop, also ein bisschen schwerer Wasserstoff. Da ist auch ein bisschen was drin im Jupiter, aber diese Deuteriumfusion, die reicht nicht, dass ein Ding so richtig hell leuchtet wie ein Stern, der glüht dann so ein bisschen vor sich hin und da Deuterium deutlich seltener ist als Wasserstoff, ist davon auch viel weniger da. Das heißt, das ist dann auch bald quasi wieder aus, dieses leichte Glimmen. Das sind Objekte, die das tun, die nennt man braune Zwerge, die halt so ein bisschen vor sich hin glimmen. Aber auch da ist Jupiter weit davon entfernt, da fehlt immer noch die 13-fache Jupitermasse, damit Jupiter das wäre. Also Jupiter ist ein großer Planet, aber weit davon entfernt, ein brauner Zwerg oder gar ein Stern zu werden. Also man könnte Jupiter anzünden, Henry, wenn du schaffst, irgendwo 84 andere Jupiter aufzutreiben und die auf den Jupiter draufzuschmeißen. Und dann, was würde dann mit den anderen Himmelskörpern geschehen? Naja, wenn da ein zweiter Stern mit 85 Jupitermassen abhängt im Sonnensystem, ja, wird es den anderen Himmelskörpern nicht gut ergehen, weil die Störungen durch die viel, viel größere Gravitationskraft so groß wären, dass vermutlich ja die inneren Planeten Erde, Mars, Venus, Merkur, die würden wahrscheinlich so stark gestört, dass sie alle irgendwo rausfliegen, kollidieren. Bei den äußeren weiß ich nicht, die würden dann vielleicht könnte irgendwie Neptun, vielleicht wird der auf einer anderen Umlaufbahn überleben, weiß man nicht, müsste man ausrechnen. Aber ja, viel bleibt nicht übrig vom Sonnensystem, so wie wir es kennen.
Es gibt ein super Programm, Spiel eigentlich, glaube ich. Es soll, glaube ich, ein Spiel sein. Das heißt der Universe Sandbox. Mhm. Und da kann man genau das ausprobieren. Ah, ja. Da kann man das Sonnensystem sich hernehmen und dann sagen, Jupiter, klickt man den Jupiter an und erhöht seine Masse und schaut, was passiert. Und dann geht's und die Planeten fliegen alle wild durch die Gegend. Ja, ganz lustig. Da kann man sehr viele lustige Sachen machen mit diesem Ding. Universe Sandbox. Und Henry, falls du wirklich gemeint hast, ob man den Jupiter mit einem Feuerzeug, dementsprechend groß, anzünden kann, nachvollziehbar, weil Jupiter ist ja aus Wasserstoffgas und Wasserstoffgas lässt sich also eigentlich sehr leicht entzünden. Problem nur, kein Sauerstoff da draußen. Drum geht das nicht. Ja? Also wenn Jupiter von einer großen Menge an Sauerstoff umgeben wäre, ginge das schon, dann würde da eine chemische Reaktion natürlich passieren, wenn ich da irgendwie Hitze ranhalte an den Wasserstoff. Aber ich brauche eben Sauerstoff und da ist jetzt da nicht so viel davon da draußen im Weltraum. Und darum geht das mit dem Anzünden nicht.
Also Jupiter anzünden geht nicht.
Geht nicht, sorry. Wäre lustig, aber leider nein.
Ja, aber es hast das sehr gut zusammengestellt, diese Fragen, Ruth, denn jetzt kommt ja Ifis Rubrik Science Frames und da geht's auch um Kernfusion.
Na schau.
Ja, weil Evi hat einen Film ausgesucht, weil sie gehört hat, dass ich den Film noch nie gesehen habe. Deswegen hat sie ihn gleich ausgesucht, wo es um Kernfusion geht, aber eigentlich geht's um den Mond. Aber wir werden es gleich hören, also hören wir uns das am besten jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Wo reisen wir heute hin in der Welt der Science Fiction?
Na, was glaubst du, wohin wir reisen, nachdem du da beim letzten Mal dich so toll geoutet hast, dass du Moon nicht kennst und Sam Rockwell und überhaupt keine Ahnung hast, muss ich natürlich heute mit Moon antanzen, oder?
Ja, dann tanz mal vor, was ist Moon für ein Film?
Genau, ich hatte gar keine andere Wahl, also in der Hinsicht, dass das mir leicht gemacht. Moon ist ein britischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2009. Das ist auch so ein Film, den ich eigentlich auf meiner Liste der europäischen Filme habe und die ich eigentlich später erst bringen wollte, aber wir machen das einfach jetzt schon.
Geht's um den Mond?
Ja, genau, spielt auch auf den Mond, okay. Genau. Ja. Ich habe jetzt noch herausgefunden, das war jetzt auch gut, dass wir jetzt den Film jetzt machen, weil was ich nämlich nicht wusste, ist, die Regie hat Duncan Jones geführt.
Ach, der Duncan Jones.
Jetzt du nicht, sonst willst du den Namen kennen, oder?
Natürlich kenne ich ihn nicht.
Nein, kannte ich nämlich auch nicht und dann habe ich geschaut, wer das ist. Und es ist der Sohn von David Bowie.
Ah ja, okay.
Gut. Den kennst du aber jetzt schon, genau.
David Bowie kenne ich, der hat mal Musik gemacht.
Ja, genau, sehr gut, brav. Auf jeden Fall im Darsteller Sam Rockwell spielt die Hauptrolle. Nachdem es eher kammerspielartig ist, der Film, gibt es sonst nicht wirklich viele Schauspieler. Interessant ist vielleicht auch noch, dass Kevin Spacey im Original die Stimme von dem Computer, also von der KI hat, die da im Film quasi mitspielt. Jetzt zum Inhalt von Moon. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich ja nicht spoilere, weil es gibt einen Aspekt des Films, den kannte ich nämlich noch nicht, als ich den Film das erste Mal sah und das möchte ich auch nicht verraten, weil das finde ich mich total cool, wenn man da selber drauf kommt, was da passiert. Also es gibt so einen kleinen Plot-Twist, den möchte ich nicht verraten, deswegen werde ich da jetzt mich auf den wesentlichen Aspekt des Filmes konzentrieren, der auch mit dieser Science zu tun hat, die wir dann besprechen wollen. Worum geht es jetzt genau in Moon? Und zwar spielt er jetzt in einer nicht näher definierten Zukunft. Da gibt es dort eine Mondstation zur Förderung von Helium-3, also in diesem Setting in dem Film ist es so, dass quasi die Energieprobleme gelöst wurden, dass man da jetzt eben Helium-3 abbaut auf dem Mond und das dann auf die Erde schickt und dann offensichtlich hat man da das Fusionsproblem gelöst, also weiß, wie man das macht und hat da jetzt mit dem alle möglichen Energieprobleme gelöst. Auf jeden Fall gibt es da dem jetzt auf dem Mond eben eine Station und da gibt es dann eben so Erntemaschinen. Ja, und das ist aber alles automatisch und da braucht es jetzt auch nur einen Techniker, der da halt quasi dort sitzt und da halt so nach dem Rechten schaut und dann ab und zu eben das Helium-3 dann eben zur Erde schickt. Der Techniker hat halt jeweils so einen 3-Jahres-Vertrag und wenn der halt abläuft, dann wird er wieder zurück zur Erde geschickt. Und Sam Rockwell spielt jetzt also einen Techniker, Sam Bell, und seine 3 Jahre sind jetzt eben fast um und er wird jetzt in 2 Wochen schon abgelöst und dann kann er wieder zurück zur Erde und da wartet eben seine Frau und sein Kind auf ihn. Das merkt man allerdings schon, dass ihm diese 3 Jahre da jetzt, also dass er da ganz alleine auf dem Mond war, das macht ihm halt schon ein bisschen zum Schaffen. Also es geht ihm jetzt nicht ganz so gut, dass er da so lange isoliert war. Und er hat auch keinen direkten Kontakt mit seiner Familie, sondern eben nur so über so Videobotschaften, weil halt eben, da gibt es immer wieder technische Probleme mit der Kommunikation. Also er kann es halt irgendwie so nicht mehr erwarten. Der ist halt psychisch nicht ganz gut beieinander und das fängt dann eben auch an, dass er halt so Halluzinationen hat. Dann passiert ihm auch tatsächlich bei so einem Außeneinsatz ein Unfall, wo er fast ums Leben kommt, wo er dann aber gerettet wird von jemandem, der so aussieht wie er. Mehr sage ich da jetzt auch gar nicht. Also ich fand ihn schon sehr gut. Ein bisschen hat was Beklemmendes auch an sich. Und mehr mag ich jetzt gar nicht verraten, weil sonst verplaudere ich mich am Ende
okay,
noch.
Okay, gut, dann verrat nicht mehr und vielleicht schaue ich ihn mir mal an.
Ja, er hat nur 96 Minuten Laufzeit. Also das wäre doch eigentlich ein Film für dich, oder?
Ja, 6 Minuten mehr als gut, aber vielleicht kann ich mir anschauen, ja.
Und wenn wir jetzt eben zur Science kommen, dann ja, liegt es eigentlich im Prinzip auf der Hand, worüber wir hier sprechen können. Und zwar geht es natürlich um den Helium-3-Abbau, also zur Energiegenutzung, konkret eben zu dieser Kernfusion und dieser, ja, ob das halt wirklich die Lösung für unsere Energieprobleme ist. Und der Film beginnt in der Hinsicht auch sehr nett eigentlich, finde ich das. Also mir gefällt die Idee auch sehr gut, weil nämlich am Anfang ein Werbefilm ist, also von diesem Luna Industries, also dieser Company, die das eben da macht. Und die zeigen da eben so einen Werbefilm, ja, dass sie da eben diese Förderungen da auf dem Mond machen. Und da sieht man eben auch am Anfang diese Harvester, also diese Erntemaschinen und wie das eigentlich funktioniert da auf dem Mond. Und das finde ich ist eine ganz, ganz gute Einführung in den Film. Also Helium-3 kennt man vielleicht, dass das ja sehr selten auf der Erde ist. Also es ist ein stabiles Helium-Isotop. Ja, ist aber bei uns halt, wie gesagt, eben sehr selten.
Helium-3 auf der Erde entsteht vor allem aus dem Zerfall von Tritium. Und Tritium, das wird hauptsächlich künstlich erzeugt auf der Erde. Das entsteht hauptsächlich als Nebenprodukt von der Kernspaltung, also auf künstlichen Weg. Und da, wo es natürlich entsteht, dann entsteht es in der obersten Atmosphäre durch den Einfluss der kosmischen Strahlung auf die Teilchen der Atmosphäre. Also es kommt eigentlich so gut wie keiner relevanten Menge vor. Auf dem Mond sieht die Sache anders aus, denn der Mond hat keine Atmosphäre und Helium-3 kommt im Sonnenwind vor, also in den Teilchen, die die Sonne ins All hinausschleudert. Und ein Teil von diesem Sonnenwind landet eben auf dem Mond, im Mondgestein. Und da kann sich das Helium-3 dann anreichern. Also anreichern ist auch ein bisschen übertrieben. Das liegt ja sich in gewaltigen Mengen vor. Aber immerhin kann man es im Mondgestein in solchen Mengen finden, dass man es dort theoretisch abbauen könnte und nicht irgendwie so Atom für Atom zusammenklauben muss, wie es bei uns auf der Erde der Fall wäre.
Genau, ja, also dadurch, dass es dort halt abgelagert ist und ja, und es wird eben verdünnt sich eben auch nicht so, wie es halt bei uns auf der Erde passiert ist, dass sich das halt, weil es ein Gas ist. Und das Interessante ist jetzt aber, dass jetzt diese Idee mit diesem Helium-3-Abbau, dass es jetzt gar nicht irgendwie so abstrus oder so extreme, wilde Science-Fiction ist, denn tatsächlich gab es bereits Mitte der 1980er Jahre erste Ideen oder Vorschläge, eben auf dem Mond, im Mondgestein, also Regolith abzubauen, um dadurch dann im Helium-3 für Fusion zu gewinnen, ja. Das finde ich ganz interessant, also da gibt es auch ein Paper dazu, also da, ja, aber tatsächlich ist es jetzt eben so, dass jetzt ja trotzdem, also auch wenn jetzt eben auf dem Mond höhere Konzentration von Helium-3 ist, müsste trotzdem noch also enorme Mengen von diesem Regolith abgebaut werden, dass man da halt, bis man da überhaupt mal 1 Gramm von diesem Helium-3 hat, ja, also.
Also die ursprüngliche Idee für die Helium-3-Fusion war ja, dass man damit die Fusion ja sauberer hinbekommt als normalerweise, genau, weil ja, so wie aktuell Fusion getestet wird, macht man das mit Deuterium, mit einem Isotop vom Wasserstoff. Und in späteren Versuchen, also wenn die Kernfusionsreaktoren, die gerade gebaut werden, mal dann wirklich in der Endstadion angelangt sind, dann soll dort Deuterium mit Tritium verschmolzen werden, weil das den größten Wirkungsquerschnitt hat. Also Deuterium und Tritium, die ja, reagieren vergleichsweise häufig miteinander und das ist notwendig, weil man ja im Fusionskraftwerk nicht diese Dichte hinbekommt, die zum Beispiel im Inneren eines Sterns herrscht, wo die halt so dicht beieinander sind, dass sie anderen fusionieren. Das Problem ist, dass man da halt dann immer auch Neutronen erzeugt bei dieser Reaktion, die nicht eingefangen werden können, weil die elektrisch nicht geladen sind. Darum heißen sie Neutronen und die fliegen dann einfach raus und weiß ich, knallen dann in irgendwelche Reaktorwände oder sonst was und im Laufe der Zeit wird halt dann der ganze Kernfusionsreaktor radioaktiv, jetzt nicht so arg radioaktiv wie beim Atomkraftwerk, aber schon so, dass man sich darum kümmern muss. Und dann hat mal ein Forscher mit einem Namen, den ich mir jetzt gerade nicht gemerkt habe, Kulczynski oder so ähnlich, Gerald Kulczynski.
Das ist der, der auch die Idee hatte mit dem Mond, also mit dem Helium-3-Abbau am Mond.
Der hat gesagt, man könnte Helium-3 fusionieren, weil wenn du Helium-3 fusionierst, dann entsteht dir halt dieses radioaktive Neutron nicht. Das Problem an der Sache ist, dass das einerseits richtig ist, andererseits aber sagen heute viele Leute, die involviert sind, dir nicht wirklich viel bringt, weil prinzipiell kann man in so einem Fusionskraftwerk alles fusionieren, was halt sich fusionieren lässt, aber du musst halt dann entsprechend den Druck und die Temperatur anpassen, dass das halt irgendwie halbwegs effizient läuft, und für Helium-3 müssen wir halt dann deutlich größere Drücke und Temperaturen erzeugen, als man es für die Deuterium- und Tritium-Fusion hat, und nicht mal das kriegt man aktuell hin. Also man hat die beiden Probleme, dass wir weit davon entfernt sind, irgendwie eine wirtschaftlich relevante Kernfusion hinzukriegen. Also das liegt noch irgendwie 30, 40, 50 Jahre der Zukunft. Also wir sind gerade dabei, die Experimentalfusionsreaktoren zu bauen, die in 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht mal die Experimente machen, die dazu führen werden, dass wir neue Experimentalreaktoren bauen können, die herausfinden, wie das wirtschaftlich funktioniert. Also da braucht man vor Ende des Jahrhunderts nicht damit zu rechnen, dass wir sowas haben. Und dann, ja, musst halt immer noch das Klump vom Mond runterbringen, wenn du Helium-3 fusionieren wirst. Und es gibt irgendwie eine Studie, die ich gefunden habe. Du müsstest, glaube ich, irgendwie was, 350.000 Tonnen Ausrüstung auf dem Mond transportieren, damit du die Menge an Helium-3 gewinnen kannst, um mit Fusionskraftwerk die Energie der Erde zu decken. Also 350.000 Tonnen Ausrüstung auf den Mond transportieren ist, das wäre so absurd. Also tust du schon schwer, wenn du jetzt eine Tonne mit irgendeiner Rakete da irgendwo ins Weltall schaffen wirst. Also,
ja, ja, die Erntemaschinen auf Mond sind auch ziemlich groß.
Du müsstest halt wirklich so absurd viel Infrastruktur auf dem Mond aufbauen. Du müsstest das Fusionsproblem auf der Erde erstmal in den Griff kriegen, dass du überhaupt was fusionieren kannst. Mhm. Also das alles zusammen ist, vor allem wenn man sich dann anschaut, wie absurd billig die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren und Jahrzehnten geworden sind, und da ist noch kein Ende absehbar. Die werden noch billiger werden, Sonnenenergie, Windenergie. Also da wäre man blöd, wenn man zum Mond fliegt und da irgendwelchen Helium-3 aus dem Mondboden kratzt, damit man es auf der Erde in Fusionskraftwerke fusionieren kann. Also das wäre eine ziemlich blöde Lösung. Also das ist vielleicht irgendwas für eine Science-Fiction-Zukunft oder sowas, wenn wir eh schon auf dem Mond rumhängen und dann irgendwie noch Zeug da abbauen können. Aber ja, so für eine realistische Zukunft macht das überhaupt keinen Sinn. Und das sagen auch sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass das überhaupt keinen Sinn macht.
Genau. Ja, jetzt hast du mir mein Ende total vorweggenommen, weil das ist natürlich auch die Konklusion, zu der ich gekommen bin, weil ich habe jetzt eben auch geschaut, wie da so quasi der aktuelle Stand der Dinge ist, weil der Film ja doch von 2009 ist. So wie du genau schon jetzt gesagt hast, ist es eben so, dass eben einerseits hat man diese Technologie nicht, also die ist noch nicht außerhalb von irgendeinem Konzept, und eben auch diese Machbarkeit, ja, dass man das extrahiert am Mond und dann runterbringt zur Erde, also dass das wirtschaftlich ist, das ist ja gute Science-Fiction wahrscheinlich. Aber ich finde es interessant, dass das Konzept auch eigentlich auf einer realen Studie oder ja, auf echten Ideen und Vorschlägen oder Gedanken einfach basiert, die man sich wirklich gemacht hat auch, und das halt als Alternative sich überlegt hat. Also in den 80ern war ja eigentlich auch die Energiekrise. Da finde ich eigentlich recht spannend, dass man das da aufgegriffen hat und ja, in die Zukunft quasi transportiert hat und was man da machen könnte oder hätte können.
Ja, es ist spannend, aber nicht jede Science-Fiction ist auch reale Fiction.
Ja, das ist wahrscheinlich eine, die sich nicht realisieren wird.
Und vor allem sollte sie auch nicht realisieren, selbst wenn sie realisierbar ist, weil es gibt viel, viel interessantere Dinge, die man am Mond erforschen können, als da den ganzen Mondboden umzugraben, weil das kannst du nicht einfach nur von der Oberfläche aufklauben, da musst du irgendwie Meter tief dich im Boden reingraben und so weiter, und dann machst du auch nicht alles kaputt, wo du Wissenschaft rausholen kannst.
Naja, also natürlich, ja. Naja. Also ich habe auch irgendwie gelesen, dass man eben braucht irgendwie so 150 Tonnen von diesem Regolith, dass man halt ein Gramm Helium-3 extrahiert hat oder gewonnen hat. Also da müsste man schon ordentlich umgraben dann auf dem Mond. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, ja. Aber dennoch ein sehenswerter Film. Also ja, kann man sich schon anschauen. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Er ist aktuell nämlich auch gratis zum, also vorausgesetzt, man hat eben ein Konto bei Amazon Prime, ist er nämlich, die deutsche Version allerdings nur. Die ist gerade eben quasi in der Flatrate von Amazon drinnen und auch auf Magenta TV.
Okay.
Und ansonsten kostenpflichtig kann man sich so auf Apple TV zum Beispiel auch noch oder Google Play ansehen.
Okay, dann schaue ich mir das dort an und schaue mal an, ob der Film wirklich so gut ist und was der Plot-Twist bei diesem Film sein wird. Und
genau, ansonsten, musst du dann sagen, wie er dir gefallen hat. Bin ich neugierig.
Und ansonsten können wir dann in der nächsten Folge hören, was wir da über die Zukunft und die Wissenschaft erfahren oder nicht erfahren. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss, bis dahin.
Ja, Ruth, wie bist du drauf? Wie ist dein Glaube? Glaubst du an die Kernfusion?
ich bin generell nicht so der mit Glaube an Dinge gesegnete Mensch.
Ja, aber gut, in dem Fall ist die Frage vielleicht falsch gestellt, sicherheitshalber. Also wir wissen, dass Kernfusion existiert, die Sterne leuchten aufgrund von Kernfusion. Es geht um die Kernfusion, dass wir sie auf der Erde als wirtschaftlich relevante Energiequelle nutzen.
Du fragst mich, ob ich technologieoffen bin.
Bist du technologieoffen, oder? Ja.
Das sollte das Unwort des Jahres werden.
Ja, ich glaube,
wann kommen die raus?
Ist das nicht in der Liste drin gewesen?
War das in der Liste drin?
Ich kann mal kurz schauen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich im Unwort des Jahres oder im Wort des Jahres, kann auch nicht das Wort des Jahres war.
Mir deswegen gerade eingefallen, weil ich sie irgendwo gelesen habe, dass das in der Liste drinnen war, kann sein. Auf jeden Fall sollte das unbedingt gewinnen, weil es ist wie ein furchtbares Wort, technologieoffen.
Ja, vor allem, es wird genau gegenteilig benutzt als das, was es aussagt. Die Leute sagen, wir müssen technologieoffen sein, sagen, wir wollen nicht, dass sich irgendwas ändert, darum behaupten wir, es kommt irgendwann eine Zukunftstechnologie und bis dahin bleibt alles so, wie es ist. Also eigentlich die Leute, die Technologie offen sagen, meinen damit, bitte überhaupt nichts
ändern. Lassen wir es so. Ja, es ist ja ein bisschen so, wie die Rechten das Wort Freiheit verwenden. Das ist
so ähnlich. Oder die Esoteriker das Wort ganzheitlich.
Wie immer, gibt viele Beispiele. Ja, nein,
ich habe gerade geschaut, was ist in der Liste? Es gibt die Liste, es gibt auch eine Abstimmung bis 4. Dezember. Schau, wir können jetzt live abstimmen, Rot. Ich lese dir mal vor, was du abstimmen willst. Jetzt abstimmen. So, Wort des Jahres kannst du dir aussuchen. 32-Stunden-Woche, Blödemie, Bodenfraß, Gierflation, Kanzlermenü, das sind alles Unwörter um Himmels Willen, Klimakleber, Mietpreisbremse, Schrinkflation, Übergewinnsteuer und Verwechselung. Aber das Excelung von Verwechselung ist geschrieben wie Excel. Da dürfen jetzt die deutschen Hörerinnen und Hörer, die müssen vermutlich ein bisschen raten oder googeln, um zu wissen, warum in Österreich Wörter wie Kanzlermenü oder Verwechselung mit Excel als Wort des Jahres in Frage kommen. Googelt das, es ist deprimierend und lustig gleichzeitig.
Mhm. Verwechselung ist schon ganz gut, aber das ist schon sehr spezifisch irgendwie. Also ich würde wahrscheinlich für Klimakleber votieren.
Ja, Unwort des Jahres gibt's auch, und zwar Aussagenotstand, Hausverstand, Klimaterroristen, Lohnpreisspirale, Normaldenkende, Spezialoperation, strategisch notwendiger Unsinn, technologieoffen, Umwidmungsgewinn und Volkskanzler.
Ja, na, technologieoffen ist das Unwort. Ja, aber da sind einige gute drinnen. Im Unwort viel bessere Vorschläge, finde ich, als im Wort. Ja,
willst dich alt fühlen? Dann kannst, also Jugendwort des Jahres dürft man nicht abstimmen. Da darf man nur abstimmen, wenn man jünger als 25 ist. Wird zwar nicht kontrolliert, ich kann da alles anklicken. Aber also es gibt folgende Jugendwörter des Jahres. Auf Lock. Ich glaube, das heißt irgendwie so.
So wie auf Locker.
Ja.
Oder?
Dann gibt's Defluencer. Weiß ich nicht.
Okay.
Dann gibt's Delulu. Sagt mir gar nichts. Delulu.
Delulu.
Goofy.
Delusional heißt das, oder? Das kommt von, Goofy kennen wir auch. Ja,
keine Ahnung, du bist ein Jahr jünger als ich und kennst die alle. Ich glaube, das.
Naja, aber das sind ja alles einfach nur englische Begriffe. Das ist ja irgendwie Goofy zum Beispiel.
Delulu ist die Abkürzung für das englische Wort Delusional.
Yeah, I'm young.
So, jetzt kommt dann noch.
Das war geraten, das wusste ich nicht.
Normale Bracker.
Wie Brack, also einfach ein
BRKKA, normale Bracker.
Bracker, okay.
Ist ein Slangbegriff für eine Jeanshose mit geradem Schnitt.
Normale Bracker. Gut, noch nie gehört. Also ein Bracker, ein Teppichbracker, also ein Klopfer, das ist ein Bracker, aber mit hartem P.
Es kommt anscheinend aus dem Niederländischen. Es kommt aus TikTok und durch einen niederländischstämmigen Creator auf TikTok.
Content Creator, das ist auch ein Unwort, oder?
Es gibt noch NPC als Jugendwort, das ist wahrscheinlich ein Non-Playing Character und ist wahrscheinlich für Leute irgendwie gemeint, die, keine Ahnung.
Zuhören und nichts tun, also ihr.
Genau, und dann haben wir noch Riss oder Ritz mit Doppel-Z.
Ritz, nein, kenne ich auch nicht.
Und Side-Eye.
Ja, Side-Eye ist auch einfach wieder Englisch, ne? Für so... Also Augenrollen.
Okay.
Wenn irgendwas Arges passiert und man versteht sich gut mit seinen Sitznachbarin, dann schaut man sich über das Side-Eye wissend an, um zu missbilligen.
Okay. Anscheinend kann man in Österreich auch einen Spruch des Jahres wählen. Und zwar, der erste Spruch wäre, mit der Einmalzahlungen können scheißen gehen.
Ja, ist auch wieder gerade sehr aktuell. Ja, das können sie in der Tat.
Ja, hat ein Gewerkschafter in Österreich gesagt, angesichts der Kollektivvertragsverhandlungen, weil das Angebot der Arbeitgeber so bescheuert war, dass der damit, da können scheißen gehen, geantwortet hat. Was auch dazu geführt hat am Ende, dass, glaube ich, seit heute Streiks stattfinden in der Metallbranche.
Ja. Was bieten sie ihnen an? Ich glaube, irgendwie 2,6% Lohnsteigerung oder irgend sowas Absurdes. Ich meine, Entschuldigung, das ist
aber ich glaube, die Diskussion der Kollektivvertragsverhandlungen in Österreich ist immer sehr weit von unserem Thema Kompetenz
entfernt.
Ja, also ich kann auf den Rest wissen, die anderen sind nicht so lustig. Lass uns bleiben. Wir haben schon, beim Jugendwort des Jahres waren wir schon außerhalb unseres Kompetenzbereiches.
Ja, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Was war Ritz jetzt nochmal?
Musste ich ihn auch nochmal googeln. Moment, es ist ja wieder nicht erklärt dabei. Ich muss das immer alles nachgoogeln.
Ach so, ich habe gedacht, du hast da gleich die Erklärung daneben stehen.
Frei übersetzt bei der Ritz Charisma, die Fähigkeit zur Verführung oder auch leichtes Spiel haben, sagt hier die Jugendseite des Kurier.
Okay, von Rizma, Riz.
Möglich.
Junge Leute sind komisch.
Ja, aber das ist das Vorrecht der jungen Leute, dass die Alten sie komisch finden. Wenn die jungen Leute von den Alten nicht komisch gefunden würden, dann würde eh was nicht stimmen.
Ja, ich würde sogar sagen, weniger das Vorrecht ist es die Notwendigkeit,
ja.
Oder?
Ja, und die Jungen dürfen auch die Alten komisch finden.
Allerdings.
Ja, wir sind eigentlich, wie sind wir da hingekommen eigentlich vom Thema Jugendwort des Jahres?
Wir haben eigentlich über machen wir einfach weiter.
Technologie offen. Ich wollte eigentlich mit dir über Kernfusion reden und wissen.
Ja, ist nichts geworden. Ja. Ich war nicht technologieoffen genug, es tut mir leid.
Ja, da vielleicht reden wir mal irgendwie gesondert über Kernfusion. Also es wird sowieso noch, das können wir vielleicht sagen, sehr, sehr lange dauern, bis Kernfusion wirklich als wirtschaftlich relevante Energiequelle auf diesem Planeten existiert. Also alle, die behaupten, das würde uns vor der Klimakrise retten, die können scheißen gehen, um den Spruch des Jahres zu zitieren.
Zu paraphrasieren, ja genau. Na, es ist ja halt schon eine coole Technologie, aber Bewältigung des Klimawandels wird die relevant sein.
Genau, ne? Und auch eine, die definitiv erforscht werden soll. Also wir werden, egal wie das mit der Klimakrise ausgeht, selbst wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen, wir werden danach Energie brauchen und wahrscheinlich mehr als jetzt. Und da kann es nicht schaden, wenn wir Kernfusion hätten. Ja, also das ist was, wo man durchaus dran forschen sollte. Man sollte doch nicht so tun, als könnte man deswegen alles so lassen, wie es jetzt ist, weil die Kernfusion uns dann vor der Klimakrise rettet. Das ist Quatsch.
So ist es. Und wie biegen wir da jetzt um zu den Ankündigungen?
Ja, keine Ahnung, gar nicht, sondern wir kündigen einfach
an. Wir kündigen.
Genau,
solange wir nicht alles scheißen gehen.
Solange es keinen vernünftigen Kollektivvertrag gibt, dann kündigen wir hier beim Podcast. Nein, wir kündigen
haben viel
nicht.
Zu viel Arbeit, ja, und auch das mit diesen Ankündigungen. Ich meine, das nimmt Ausmaße an. Ich habe zum Beispiel in den nächsten 2 Wochen gar keine Termine.
Yeah. Das ist doch wunderbar, dann ist das sehr schnell erledigt.
Ich freue mich sehr. Ja,
ich habe dafür mehr Termine. Mhm. Ich kündige sogar Termine an, die wir gemeinsam haben. Also, die sind aber schon 2 Wochen in der Zukunft.
Das ist aber Ja. Also mach trotzdem.
In der nahen Zukunft könnt ihr in Wien die Verleihung des Heinz Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation live erleben. Der wird dieses Jahr verliehen an die Sendung mit der Maus und an all die Leute, die dort beteiligt sind, von denen auch eine große Menge live in Wien auf der Bühne sein werden, wenn wir diesen Preis live verleihen. Kann man sich eben im Stadtsaal Wien anschauen am 28. November oder glaube ich sogar per Livestream. Wir streamen das ins Internet. Weiß ich, bist du dabei? Ich stehe auf der Bühne, also ich bin dabei.
Ich habe keine Ahnung. Ich wurde nicht angefragt. Ich mache nichts, was irgendwie Aufmerksamkeit bedarf.
Das soll ich auch im Publikum aufführen, dann hat das auch Aufmerksamkeit.
Stimmt, vielleicht. Na, ich werde also wahrscheinlich schon im Publikum sein, weil es immer nett ist und die Maus ja sowieso und so. Also das schon, ja.
Es gibt übrigens auch für das jüngere Publikum, also ich weiß nicht, ob wir so junges Publikum haben, aber wir haben auf jeden Fall Publikum, das vielleicht Kinder hat, die so jung sind. Es wird am 25. und 26. November spezielle Vorstellungen geben für wirklich so für ab 4 Jahre, also wirklich für ganz junge, wissenschaftsaffine Menschen, wo die Science Busters gemeinsam mit PC aus dem Kasperltheater, wo du ja auch schon mitgespielt hast, auftreten werden. Und die Maus wird auch auf die eine oder andere Art dabei sein. Also quasi, ja, Kindershows, die stattfinden, kann man sich auch anschauen in Wien. Es gibt auch normale Planet B Science Buster Shows, wo ich dabei bin, am 27. November in Wien. Und dann fahren wir wieder ein bisschen durch die Gegend in den Westen von Österreich. Am 30. Dezember bin ich mit den Science Busters in Salzburg, am 1. Dezember in Wörgl in Tirol, am 2. Dezember in Innsbruck. Und dann geht's weiter nach Deutschland. Am 9. Dezember sind wir mit Planet B mit den Science Busters in Dorfen. Das ist in Bayern, das ist so, ja, so glaub, zwischen München und der tschechischen Grenze irgendwo da in der Mitte, wenn ich es halbwegs im Kopf habe. Da könnt ihr uns in Deutschland sehen. Und dann ist eigentlich keine Auftrittsarbeit mehr bis Weihnachten, aber nach Weihnachten. Und das kündigen wir auch an, weil es ja langsam schon Zeit wird, vielleicht auch für die Leute, die sich ihre Feiertage planen wollen oder Sachen verschenken wollen. Am 28. Dezember, liebes Publikum, und am 30. Dezember gibt's die ja fast einmalig jährliche Möglichkeit, Ruth und mich auf der Bühne zu sehen im Rahmen einer Science Busters Show. Traditionell treten Ruth und ich auf mit Martin Puntigam bei den Science Busters, wenn wir unsere Vor-Silvester-Show spielen, nennt sich Bauern-Silvester, und das wird dieses Jahr in Linz passieren, im Landestheater Linz am 28. Dezember und am 30. Dezember in Wien im Stadtsaal. Wenn ihr also ja hier das Universum plus Martin Puntigam, so könnte ich das eigentlich auch nennen, live auf der Bühne sehen wollt, dann kommt am 28. Dezember nach Linz oder am 30. Dezember nach Wien. Und am 31. gibt es dann nochmal die üblichen Silvester-Shows im Schauspielhaus Wien mit Martin Moder, Martin Puntigam und mir von den Science Busters. Und dann fängt das neue Jahr an und da passieren auch wieder ganz viele Sachen, aber von denen reden wir dann später, wenn das neue Jahr angefangen hat. Das waren die Ankündigungen.
Schon doch noch länger hin, also lassen wir es mal dabei fürs Erste. Ja, komm vorbei, Bauern Silvester, die beste Science Busters Show.
Ja, es wird sehr lustig werden.
Wir haben uns auch schon was überlegt.
Echt? Hast du?
Kannst du einmal mitspielen? Nein, doch, wir hatten schon eine kurze Telegram-Konversation.
Ja. Ich habe tatsächlich was überlegt, das werde ich dir dann nachher mitteilen, damit wir darüber diskutieren können.
Also, wir haben uns schon was überlegt für euch. Das wird auf jeden Fall sehr lustig.
Ja, das wird es auf jeden Fall werden. Das lustig wird es auf jeden Fall.
Lustig. Okay. Und dann sind wir schon fast durch. Wir sind schon fast durch. Haltet aus. Gleich ist es vorbei. Aber wir haben noch einen Programmpunkt. Wir müssen uns nämlich bedanken.
Für eure Einmalzahlungen.
Ja, genau. Nein, bitte mehr Einmalzahlungen. Nicht scheißen gehen damit. Also, ja. Natürlich ist eine regelmäßige Erhöhung eures Beitrags auch gern gesehen, aber gerne auch Einmalzahlungen an dieser Stelle.
Ja, vor allem, ich habe gerade wieder gestern, glaube ich, die Rechnung fürs Podcast-Hosting bekommen. Also freue ich mich ganz besonders über die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer, die wir haben, die diesen Podcast wirklich so regelmäßig nicht nur ideell, sondern auch finanziell unterstützen. Das freut uns sehr.
Und ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr es nicht macht. Das ist auch voll okay. Ja, also freiwillig, aber gern. Und seit dem letzten Mal haben wir auch wieder einige Leute uns Einmalzahlungen zukommen lassen. Via PayPal geht das. Der Link ist natürlich in den Shownotes und ganz einfach zu finden. Vielen herzlichen Dank an Norbert. Danke, Matthias. Danke, Richard. Danke auch für den tollen getrademarkten Begriff Planetarium. Planetarium. Blow, so wie aufblasen. Ach. Und Planetarium. Für mein Planetarium hat er sich das überlegt.
Okay.
Blownetarium. Findest du nicht gut?
Musst du mich viel erzählen. Es kommt davon, wo du es erzählst. Das kann auch irgendwie ganz, ganz dunkle Konnotationen haben.
Okay. Naja, wie auch immer. Ich fand es ganz lustig. Ich habe mich auch gefragt, ob das in irgendeinem Dialekt Blownetarium so ausgesprochen
ist. Ja, dann weiß ich nicht. Kann ich ja nicht sagen.
Irgendwo tief unten in der Steiermark. Ja. Schauen wir mal, was wir damit anfangen. Danke auf jeden Fall. Danke auch an Thomas, danke Patrick, Christian, Matthias, Hendrik, Julian, Arno und Hartmut. Danke auch immer an dieser Stelle für eure netten Nachrichten. Ja, also wir lesen sie alle, wir lachen, wir freuen uns. Und dann auch noch danke an Lukas und an Michaela, die ihr Spendenabo vom kleinen Universum aufs große Universum umgeändert hat.
Sehr gut.
Vielen Dank. Das waren die Abos auf Steady und Patreon. Und das war's auch schon für diesmal. Danke euch allen. Danke auch fürs Bewerten des Podcasts auf diversen Plattformen. Danke fürs lustige Diskutieren in unserer Telegram-Gruppe. Danke fürs Dabeisein und bis zum Schluss zuhören.
Genau.
Ihr seid die Besten.
Genau. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr Kommentare habt, schickt sie an hello@dasuniversum.at. Wenn ihr was wissen wollt, das nichts mit dem Universum zu tun hat, dann ja, belästigt uns nicht damit, sagt das anderen Leuten.
Geht's scheißen damit?
Nein, also jetzt geht's nicht, die Folge beenden mit geht's scheißen. Ich meine,
ist ja nur ein Running Gag.
Es sei denn, ich schneide vorher alles andere raus und lass nur das drin, dann schaust du blöd.
Dann schneidest du endlich mal was, gell?
Ich schneide jede Menge, weißt du, das ist Arbeit, wirklich viel Arbeit.
Ja, nein, ich weiß. Ich weiß.
So, wir beenden das jetzt aber trotzdem, weil ich mache mich dann jetzt gleich auf den Weg nach Wien, damit wir uns mal wieder treffen können und ja, das planen, von dem wir gerade behauptet haben, wir hätten uns schon was überlegt.
Wenn ihr das hört, werden wir uns schon was überlegt haben.
Ganz genau, okay? Passt.
Also dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, macht das gut. Tschüss.
Tschüss.